Da werden wir gleich noch weitermachen. Und dann werden wir noch auf eure Beiträge eingehen, die ihr erarbeitet habt. Und dann auf noch mögliche Fragen. Ja, und dann wollen wir auch noch gemeinsam abschließen, so die Urlaubsbibelschule, zumindest den offiziellen Teil. Sonst gibt es natürlich ja noch morgen früh Frühstück und dann die Verabschiedung. Bevor wir das alles machen, bete ich auch gerne noch mit euch. Herr Jesus, vielen Dank für die Möglichkeit, die wir auch heute Abend haben, miteinander nachzudenken und zu sprechen und auszutauschen. Und ich möchte dich bitten für all die Beiträge, dass sie gut geäußert werden können und dass sie uns weiterbringen im Verständnis von Sondergruppen und auch im Verständnis des wahren Glaubens. Amen. Gut. Ich hatte ja angefangen, das letzte Mal, also jetzt gerade vor unserem Abendessen, zu sagen, ich habe eine neue Verschwörungstheorie. Erinnert euch noch, ne, die Verschwörungstheorie der Zehner, also des Kreis der Zehn. Ich habe euch auch gesagt, dass es ja ganz klar ist, die sind nach Europa gekommen mit den arabischen Zahlen, haben das da auch noch verwirklicht und jeder rechnet damit, ohne es zu wissen. Ich habe euch gesagt, das Symbol ist natürlich der Kreis, ist ja klar, von der Eins, nicht? Eins und Kreis. Und ein geheimes Handzeichen gibt es dabei auch, das ist nämlich so. Das ist ja die Eins, nicht? Die Eins und die Null ist dann der Kreis, der irgendwo ist. Also immer Eins und Null taucht irgendwo auf. Und das ist dann die Symbolik und die finden wir überall, weil halt dieser Kreis der Zehn es geschafft hat, weltweit seine Macht zu etablieren. Und das wird ja unter anderem, selbst im Computersystem haben sie das etablieren können. Ihr wisst ja, der Computer rechnet mit Eins und Null. Und was ist Eins und Null? Eins und Null ist Zehn. Also auch da sind sie schon drin, da sind sie schon enthalten und haben es geschafft, das alles in ihre Macht zu bringen. Bitte?
Erde ist ein Null auch.
Da könnten wir sagen, hier sogar die Erde. Nicht? Wobei so weit gehe ich nicht, dass sie die Erde gestaltet haben, rund, nicht? Wegen ihrer. Nein, das so weit gehe ich jetzt nicht. Und ja, aber ihr könnt mir jetzt einmal helfen, noch meine Theorie weiter auszubauen. Also der Kreis der Zehn beherrscht die Erde. Habt ihr noch ein paar gute Argumente dafür? Also ich habe jetzt schon so ein paar Sachen entwickelt. Nicht? Also der Kreis ist dann das Zeichen und so Handzeichen. Und das ist gar kein Problem. Wir könnten bei Politikern durchgehen. Die werden jetzt feststellen, die meisten Politiker wissen von der Macht der Zehn. Denn die meisten Politiker findet ihr irgendwann mal so. Ne?
Und wenn die nach oben gucken, hat mir gesagt, so mit den Augen, wie die Merkel, das wäre ein Zeichen, dass sie in der Loge wären.
Ach so.
Irgendwie so eine besondere Stellung.
Ja, aber ich habe jetzt schon festgestellt, sie gehört zum Kreis der Zehn, denn ich habe schon Fotos gesehen, wo sie so steht.
Das ist keine Loge.
Nein, das ist keine Loge, das ist eben noch viel gefährlicher.
Die Zehn sind in der Bibel bereits angekündigt.
Ja.
Zum Beispiel in den 10:10 von dem Standbild des
Genau,
Johannes.
ja, bei Daniel, ja. Und ist da nicht auch das Tier mit den 10 Hörnern?
Richtig.
Ja, das Tier mit den 10 Hörnern. Auch da wird schon vorhergesagt, dass der Kreis der 10 die Welt beherrschen wird.
Und Oklahoma mit dazu.
Ja.
Oklahoma. Der ist doch Nummer 1. Der ist doch die ganze
Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Wir erfinden jetzt gerade eine Verschwörungstheorie. Nicht? Wir erfinden eine, die es gar nicht
Gleich
gibt.
glauben wir sie.
Ja, eben. Deshalb, ich will das hier nochmal deutlich sagen. Nicht, dass er nach Hause in die Gemeinde geht und sagt, jetzt weiß ich endlich, wo die Weltherrscher sind. Also ich betone ja nochmal, wir erfinden das, um euch zu zeigen, wie leicht man sowas machen kann und wie schnell man da reinkommt und ganz viel findet. Wenn du mal anfängst, dann findest du überall etwas, was dann dafür spricht. Ja.
Noch eine Null dran gehängt und das kann man dann sehen an den Brillenträger. Zwei Nullen.
Ah, ja, das könnte auch ein Zeichen sein. Besonders die beiden, die so runde Brillen haben dann. Ja. Genau.
Aber das darf nur der Anführer haben.
Ja, genau. Ja. Danke, danke. Gut. Also, habt ihr noch ein paar Hinweise dafür? Also, wir hatten jetzt schon in der Bibel Rückhalt gehabt. Noch was?
Die Erde kreist um die Sonne. Wie viele Sonnen haben wir? Eine.
Und eine Null.
Und zwar da.
Ja. Aha, also die haben das sogar geschafft, die Bahn der Erde zu bestimmen. Hm. Und da merkt man, die müssen wirklich mächtig sein, ne? Ja. Aha, okay. Ja, und habt ihr überhaupt schon noch gesehen? Jetzt überlegt mal, findet ihr irgendwo in Logos 1 und 0?
In Logos
1? Ja, von Firmen, vielleicht gibt es irgendwelche Firmen, die von denen unterwandert sind.
Vielleicht bei den Chinesen.
Ja. Aha, 001, aha. Also wenn wir im Internet suchen, wir würden bestimmt zahlreiche Beispiele finden für 1 und...
Es gibt auch einen Ableger in der Kunst.
Aha.
Das ist also die Popper-Künstlergruppe, die 10.
Oh ja, da sieht man, jetzt stoßen wir auf die. Die sind bestimmt, haben die Aufträge und setzen das alles um, die Werbetechnik.
Ja.
Also es gibt wirklich ja einen Künstler, der heißt die 10.
Eine Künstlergruppe, die 10,
ja. Ja, seht ihr, was sage ich euch? Hm. Die sind auch schon beauftragt von der Oberregierung. Ja.
Alle öffentlichen Gebäude mit 00 werden abgehört.
Ja, stimmt, richtig. Das ist nämlich da, wo die Menschen alle abgecheckt werden. Also wenn man da reingeht, dann wird man gescannt, nicht? Und dann können sie genau erkennen, eben, wie man denkt und ob man konform ist mit der Gruppe oder nicht. Ja.
Ja,
ja, genau deshalb. Das ist eben so klug gedacht, da muss jeder hingehen und er merkt es nicht und wird dabei überwacht. Hm. Und das heißt, wenn wir jetzt dagegen arbeiten wollen, darfst du diese Orte nicht mehr besuchen.
Mhm. Ja. Mhm. Der Premierminister in England
wohnt
ja nicht Downing Street
Nummer 10. Ja. Ja. Oh. Siehst du? Gut, das ist ein weiterer Bestandteil. Das ist ein geheimes Zeichen, dass er dazugehört. Einer der 10. Ja, bitte.
Sie haben schon Einfluss auf die christliche Musikszene. Es wurde jetzt im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr wurde ein Musical oder Oratorium aufgeführt, das hieß Die 10 Gebote.
Ach, oh, genau, da kommen wir ja schon darauf. Erstmal hier die Musical und eben, dass die haben das in die Bibel reingeschmuggelt. Ne? In die Bibel reingeschmuggelt mit den 10.
Und musikalisch wird das auch interessant. Es gibt ja die 10 Tenors.
Aha.
Ja.
10 Tenöre.
Und wisst ihr übrigens auch, dass es die 10 verlorenen Stämme gibt? Da haben sie das erstmal zugeschlagen.
Hast du mitgekriegt, dass eine Hauptrolle in diesem Musical wurde von einer Muslima besetzt? Also die sind auch so.
Da merken wir, die streben die Welt, genau, Welteinheit bauen sie dafür. Ja, auch das finden wir. Noch was, bitte?
Ja, wir sollten vielleicht ein Gremium bilden, das vielleicht mal alle Hotelzimmer mit der Nummer 10 überwachen.
Das wäre eine gute Idee. Wahrscheinlich sind das geheime Treffpunkte, wo Sie genau wissen, der da absteigt. Jetzt müssen wir überprüfen, ob irgendwelche bekannten Politiker in Nummer 10 abgestiegen sind in den Hotels.
Wer
steht
denn hier in
UG10? Hm? Wer ist da?
Wer hat UG10?
Wer ist denn hier in
UG13? Dann sind wir ja hier schon unterwandert.
Ja. Ja, wir sind ja gerade dabei, das aufzudecken. Ne? Dann merken wir, dass wir dagegen vorgehen können. Ja. Und deshalb haben sie übrigens auch die Eheringe erfunden. Ne? Damit jeder, der einen Ehering trägt, zeigt damit, dass er dazugehört. Ja, 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 genau. Denn ich sage jetzt, der Kreis, ne? Der Kreis der 10. Kreis, ihr tragt das. Das ist das geheime Zeichen. Jeder, der dann das Mal des Tieres. Das Mal des Tieres ist der Kreis.
Ja.
Also.
Das ist aber jetzt gefährlich, weil wir uns jetzt öffentlich unterhalten haben und die Leute sitzen ja schon bei uns unten mittendrin.
Stimmt, wir dürfen jetzt nicht weitermachen. Nachher werden wir hier noch verfolgt oder so, weil wir endlich aufgedeckt haben, wo die Herrscher der Welt sitzen.
Aber ich hab eine Richtung, welche es gehen könnte. Wer kommt aus Stuttgart?
Du hast einen Artikel?
Die 10 günstigsten Städte gibt es hier.
Oh!
Günstig. Stuttgart an Nummer 1.
Ach!
Stuttgart ist die nachhaltigste Stadt Deutschlands.
Ja.
Auch Freiburg und Münster rangieren in einer exklusiven Untersuchung
Jetzt wissen wir auch, warum in Stuttgart die Grünen an die Regierung gekommen sind. Ja. Das ist der erste Stufe zur Machtaneignung in Deutschland, ja, weil sie die 10 wichtigsten Städte da haben.
Ja. Und die Leute haben ja auch kein Centstück im Portemonnaie, sondern nur ein Euro-Stück.
Ach ja, genau, das ist ein 1 drauf und ist ein Kreis. Das ist auch ja, ja, und die sind meistens in Automaten drin und so. Und,
am 10.10.2010 haben sie festgesetzt, wann sie die Welt erobern.
Tatsächlich? Mhm. Bestimmt, ja, genau. Das. Und das Datum?
Am 10.10. haben sie sich ja. im Hotel Nummer 10 getroffen.
Ja, oder wisst ihr, wo ist die
waren
Post?
10 Leute, der Anführer steht hier. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was sie da gemunkelt haben.
Ja, ich verrate es euch nicht, ich leugne.
Übrigens festgestellt, auch der Buddhismus ist involviert, da gibt es nämlich die 10 Ochsenbilder.
Ja, 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 natürlich, das ist eine weltweite Verschwörung. Die haben nicht nur den christlichen Glauben unterwandert, die haben auch den Buddhismus unterwandert, ist ja vollkommen klar. Denn die streben ja zur Einheit von allen Religionen, von allen Kulturen und...
Der Adventskranz.
Der ist auch, genau, der Adventskranz, der ist auch rund, das ist auch ein Zeichen. Das ist das Zeichen ebenfalls für die Kreis.
Aber irgendwie durch irgendwas, ich weiß nicht besser, also Christen dürfen keinen Adventskranz, weil das irgendwie aus dem Okkultismus oder irgendwas.
Mhm. Ja. Also ich will nochmal sagen, nicht, wir machen jetzt nicht, ist nicht ernst. Nicht? Also nochmal. Ja.
Ja. Es steht ja auch in der Bibel, dass jeder seinen Zehnten.
Aha.
Das fließt alles in schwarze Kaffee.
Genau. Die 10% von allem kassieren sie ab, davon finanzieren sie ihre Verschwörung.
Ja. Und die Gläubigen sollen, wie viel Prozent sollen sie an Zehn abgeben?
Ja. Ja, aber das ist ja nur reingemogelt in die Bibel, das ist dann verfälscht worden. Ne?
Mhm.
Nein.
10% abgeben für den Herrn oder was steht da? 10.
Ein Zehnten,
ja.
Das ist doch ganz fantastisch.
Bitte.
Eine Persönlichkeit hat sich ja zu erkennen gegeben, zumindest den Insidern. Er gehörte zum Kreis der Nationalelf und trug über die 10 hinten auf dem Rücken. Der Netzer.
Aha. Das ist einer, der das im Sport vertritt. Hm?
Ja, die Zahlen müssen genau aufgrund der 10. Aha,
das ist da. Mhm.
Ja. Das heißt ja immer, man muss die Spur des Geldes verfolgen. Und wenn der 10. abgegeben wird, dann muss man gucken, wo das Geld hinfließt. Dann hat man
ja, genau. Wer profitiert davon? Ja, genau. Das ist immer die Frage, wer profitiert davon? Und dann merken wir, im Mittelalter war es die katholische Kirche. Die hat ja den 10. einkassiert. Und da merken wir wieder, zum Kreis der 10 gehörte damals die katholische Kirche, ne, die Macht, die dahinter steht.
Mhm. Ich bin realistisch.
Ja, ja. Und wenn ihr mal im Vatikan seid, nämlich der wurde von Michelangelo gebaut und die Kuppel ist auch rund, auch ein Kreis, nicht, der da oben über dem Petrusgrab drüber ist, so wie ein Heiligenschein, nicht, oben drüber rund. Deshalb auch der Heiligenschein. Ja. Alle die Leute, die früher dazugehörten, die hat man kenntlich gemacht in einem Kreis um den Kopf.
Mhm.
Ja.
Aber die echten.
Nein, nein. Ich will euch, ja, wir können das auch gut gerne beenden. Ich hoffe.
Ja, ja. Das war in der Hamburger Kirche, das ist die einzige evangelische Kirche in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt sogar. Die haben so ein Bäffchen, nein, die haben so einen Kranz, so einen runden Kranz um den Hals.
Mhm.
Vielleicht
ja.
Gehören die da alle zu.
Das könnte man sagen, das sind die Geistlichen der Gruppe der 10, denn wenn ihr auf alten Bildern das seht, die hatten alle eine Halskrause, die war wie ein Kreis um den Hals herum. Ne? Und da würde eben zeigen, das ist das Zeichen, was du am Kopf trägst. Ne?
Und die Erkenntnis genau um 10 vor.
10 Uhr. Oh, richtig, auch mit der Uhr passt das wieder zusammen. Ja, selbst die Uhr stimmt damit. Gut, genau. Also wir lassen das mal, damit hier keiner durcheinander kommt, wirklich. Ich wollte euch nur zeigen, wie man ziemlich schnell eine Verschwörung aufbauen kann mit ein paar Rezepten. Und wir haben uns ja jetzt nicht mal viel Mühe gegeben. Wir haben nur ein paar Minuten darüber nachgedacht. Wenn wir jetzt mal, wie ich geplant habe, ein Seminar machen, den ganzen Nachmittag, ihr habt danach eine perfekte Verschwörungstheorie. Ihr sucht ein bisschen im Internet, ihr findet ein paar Politiker mit so, die das so machen, ihr findet ein paar Logos von irgendwelchen Firmen, die haben einen Kreis, was weiß ich, ESSO oder so, ne, auch einen Kreis da herum. Und dann merkt ihr, die gehören schon den Verschwörern. Und plötzlich, ihr findet alles bestätigt. Umso mehr ihr es sucht, umso mehr merkt ihr, das stimmt. Und es kommt immer mehr dazu. Und wenn ihr jetzt wirklich anfangt, daran zu glauben oder das anderen zu erzählen, die sind dann auch schnell davon überzeugt. Die finden gleich viele andere Beispiele, die auch noch dazu passen. Und wir finden... Ja, genau. Und was ist denn das, genau, was ist das Zeichen für die Olympischen Spiele? Lauter Kreise. Nicht? Da merken wir auch, da haben wir es ebenfalls wieder.
Das ist ja ähnliches, was da nicht passiert, aber der Film Die Welle, die spricht ja intensiv davon.
Ja, ja, die machen das genauso und es funktioniert eben auch in der Realität. Und das ist genau, was ich euch deutlich machen will. Da gibt es diesen Film mit den 23, ihr könnt es eben auch mit 10 machen, ihr könnt es auch mit 11 machen, mit 12 machen, mit 15 machen, mit allem Möglichen machen. Wenn ihr wollt, findet ihr das alles. Und da müsst ihr nur irgendwelche Symbole dazu nehmen und irgendwelche Symbole, die haben halt 15 Ecken oder Kanten oder Längen oder 15 Zentimeter lang oder was weiß ich, wenn du suchst, findest du für alles irgendwo etwas. Und das ist jetzt mal ein Ansatz, um deutlich zu machen, wie leicht kann man sowohl in der Geschichte wie in der Gegenwart Unterstützung für irgendein Modell finden. Und das sollte euch ein kleines bisschen vielleicht helfen. Lasst euch nicht zu schnell einwickeln, weil da plötzlich jemand kommt mit irgendeiner tollen Idee und er nennt euch gleich noch Beispiel. Oh, siehst du das Foto? Und da, und da, und da, und da, und da. Und so, das kannst du bei fast allem machen. Das sagt über die Wahrheit der Theorie noch gar nichts aus. Am besten und überzeugendsten kannst du diese Theorie vorstellen, wenn gar nichts dahinter ist. Weil eben dann stört dich die Realität nicht. Da musst du, wenn ich jetzt erstmal konkrete Personen benenne, dann muss ich ja noch lange begründen, hier nicht, warum der und der, und dann wird es schon schwieriger. Wobei ich natürlich immer dann vorausgehe, die werden es ja nie zugeben, weil sie ja zur Heimgesellschaft gehören. Die werden auch immer so tun, als ob sie nicht dazu gehören, damit man sie nicht so leicht erkennt. Aber wir haben das geheime Wissen. Wir schauen durch. Und dann kannst du Ängste schüren dabei. Und da werden Sachen nicht mehr gekauft und gekauft. Und Computer benutzen wir jetzt alle nicht mehr, weil er ja mit 1 und 0 rechnet und so. Und dann versuchen wir die anderen davon überzeugen, dass sie das auch nicht tun. Und oder wir entwickeln ein neues Computersystem, was nur noch mit 1 und 1 oder 1 und 2 arbeitet oder so. Bis dann jemand kommt, der die Verschwörungstheorie darauf aufbaut. Ja.
Man muss natürlich dabei auch nochmal hinterfragen, welche Nachnamen alle genau 10 Buchstaben haben. Zum Beispiel Rothschild hat 10 Buchstaben.
Aha.
Das Interessante ist, dass der zweite Buchstabe ist der Kreis.
Genau.
Ja. Da gibt es noch einen ganz raffinierten, der braucht als zweiten Buchstaben ein O, aber er hat weniger Buchstaben, um nicht so aufzufallen.
Ja, das sind die Klugen, die sich verbergen können. So.
Du gehörst definitiv dazu.
Ja. Also, vielleicht reden wir gleich auch noch über Anthroposophen. Ich kürze das jetzt erstmal nur mal ab oder versuche zum Ende zu kommen. Also, mir war es wichtig zu zeigen, es gibt echte Verschwörungen, die sind meistens im Bereich der Politik oder auch der Wirtschaft, die sind meistens aber auch eng begrenzt auf ganz konkrete Ziele und die sind nicht Weltregierung, sondern die sind eher, ich will ein bisschen Gewinn da abschöpfen, ich will eine politische Entscheidung durchsetzen, ich will eine Koalition eingehen, ich will irgendeinen Gesetzesbeschluss durchbringen oder so. Die meisten Verschwörungen, die wirklich existieren, konzentrieren sich auf ganz konkrete, handfeste Ergebnisse, wobei wir auch sagen müssen, die meisten Verschwörungen, von denen man je gehört hat, die gewesen sind, die sind auch misslungen. Die meisten sind misslungen, weil wir dürfen nicht immer daran denken, Verschwörer haben Macht über alles. Es gibt keine Organisation weltweit, die Macht über alles hat. Und hat es auch nie gegeben. Und das haben wir auch theologisch wissen, das ist eben Gott, der große Weltreiche. Es gab riesige Weltreiche der Babylonier, wo man dachte, die haben alles in der Hand, Weltherrscher. Und zack, Gott zieht den Stecker raus und dann alles fällt zusammen.
Aber daneben gibt es doch zum Beispiel die SJ, die
Societas Jesus, ja, die Jesuiten.
Die sind doch nun weltweit, wirklich.
Oder? Ja, natürlich. Aber die Jesuiten wurden zum Beispiel auch zwischenzeitlich verboten, hatten dann in fast keinem Land mehr existiert, weil sie verboten worden sind, und zwar von staatlichen Stellen, zum Beispiel in Deutschland von Bismarck mit verboten worden, die Jesuiten-Auseinandersetzung. Ich glaube, nur noch in Spanien haben sie eine Zeit lang existiert. Und dann sind sie neu gegründet worden, erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, natürlich, sie hatten Macht. Aber sie hatten immerhin so wenig Macht, dass sie ein staatliches Verbot nicht verhindern konnten. Und dann merken wir immer, naja, es gibt mächtige Organisationen, natürlich. Aber häufig die mächtigsten Organisationen sind uns gar nicht so im Sinn. Da konzentriert man sich auf meinetwegen Jesuiten. Die Deutsche Bank hat mehr Geld als die Jesuiten. Ja. Das sind die Realmächte der Welt. Die Realmächte der Welt sind Leute, die Geld haben. Das andere, die haben gute Ideen, aber wenn ihnen das Geld fehlt, was machen sie denn da? Also das heißt, eine wirtschaftliche Organisation, manche politischen Vereinigungen, die haben Macht. Manche Leute haben Angst vor UNO, vor der UNO, wobei die UNO ist eher eine politische Organisation, die relativ wenig Macht hat. Und zwar, weil sobald die USA sagt, wir geben kein Geld mehr, oder die Europäer, dann ist Schluss mit Erklärungen oder sonst etwas. Und die UNO hat schon massenhaft Verlautbarungen veröffentlicht, die keiner eingehalten hat. Was weiß ich, Verlautbarung gegen Israel. Kein Mensch richtet sich danach. Verlautbarung gegen die USA, kein Mensch richtet sich danach. Verlautbarungen gegen die Iran, kein Mensch richtet sich danach. Das heißt, die UNO ist interessant, sie hat auch eine gewisse Macht, aber sie hat weit weniger Macht als andere politische Instanzen, wie zum Beispiel die Regierung der Vereinigten Staaten. Genau, in Syrien sieht man das auch. Sie rufen auf zum Frieden und was passiert? Nichts. Das heißt, manche Leute wollen dann so sagen, wir müssen ganz viel Angst vor der UNO haben und wir müssen nicht so viel Angst haben. Natürlich machen die auch Quatsch. Die betreiben zum Beispiel mit UNO-Geldern Abtreibungsprogramme in Afrika oder Verhütungsprogramme und all solche Geschichten. Natürlich ist das nicht in unserem Sinne. Aber die UNO ist beileibe noch nicht weit davon entfernt, Weltregierung zu sein oder alles zu bestimmen, zu durchdringen, können sie gar nicht. Dafür sind sie viel zu abhängig von all den Veto-Staaten und all so etwas. Dafür sind viel zu viele unterschiedliche Interessen, die da drin sind. Also die UNO ist eine mächtige Institution, aber nicht so, wie manche es stilisieren und darstellen. Da müssen wir immer vor Augen haben, es gibt, auch die Jesuiten sind eine große, wichtige Organisation. Aber selbst innerhalb der katholischen Kirche sind sie nur ein Vertreter unter vielen. Und sie sind im Bereich der Bildung. Aber die Franziskaner sind ein anderer großer Orden. Der Opus Dei ist wieder ein anderer großer Orden der Einflussnehmung. Die Dominikaner, die Benediktiner sind riesige Orden, die viel Einfluss haben, zum Teil viel mehr Mönche haben, als das die Jesuiten haben. Die Jesuiten sind uns häufig in Erinnerung, einfach weil sie in der Gegenreformation den Ton angegeben haben und wichtig waren. Und da haben sie wirklich viel Unheil angerichtet. Aber das war nicht in der ganzen Geschichte. Eben, wie gesagt, zum lange Zeit verboten, dann unterdrückt und so verfolgt. In der Französischen Revolution sind massenhaft Jesuiten umgebracht worden. Also sie sind keine Weltherrscher in dem Sinne. Das Problem besteht meistens auch, wenn man sich nur auf eine Gruppe konzentriert und jetzt dann auch nur sieht, was diese Gruppe über sich selbst sagt. Und es gibt ja viele größenwahnsinnige Gruppen. Also du findest viele größenwahnsinnige Gruppen, die sagen, wir wollen die Weltregierung. Und manche Leute, die beobachten das und sagen, oh, die wollen die Weltregierung und denken dann auch, die schaffen das oder die bekommen sie tatsächlich. Aber wenn ihr alle Leute seht, die die Weltregierung haben wollten, ja, ich meine, dann könnt ihr Agent 007 sehen, nicht? Der James Bond, der kämpft in jedem Film gegen irgendwelche Bösewichter, die die Weltregierung haben wollen. Und solche Leute gibt es tatsächlich. Nicht? Ich meine, Hitler wollte sie auch. Hat er sie bekommen? Nein. Nicht? Und Hitler war immerhin wirklich gefährlich. Das war keine erfundene Verschwörungstheorie. Und also von daher unterscheiden, was ist der Selbstanspruch einer Gruppe und was ist die Realität einer Gruppe. Die Scientologen haben Pläne aufgestellt, wie sie ganz Deutschland clear machen und die Regierung übernehmen. Ja, das haben sie und sie arbeiten auch darauf hin. Aber wie gesagt, es ist nur eine Gruppe von vielen, die das gerne wollen. Und bisher sind sie ja nicht sehr erfolgreich drin. Also sie haben Einfluss, zweifellos, sind auch gefährlich, zweifellos. Aber es sind eine Gruppe unter vielen, die auf unredlichen Weg Einfluss haben wollen. Die Salafisten ist eine andere Gruppe, die wollen auch die Herrschaft in Deutschland. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie bekommen, ist im Augenblick relativ gering. Und so gibt es viele andere Gruppen ebenfalls. Also deshalb, man darf nicht nur auf eine Gruppe schauen, man darf sich nicht von irgendwelchen Selbstaussagen, selbst wenn sie stimmen, zu sehr bestimmen lassen und beeinflussen lassen, sondern das mit der Realität vergleichen. Man darf sich nicht durch anonyme Gerüchte, die verbreitet werden, auch wenn sie erstmal plausibel klingen, verführen lassen, sondern dann genau zu überprüfen. Und als Christ sollte unsere Grundlage zur Beobachtung der Welt immer die biblischen Aussagen sein. Das habe ich euch vorhin gesagt habe, wer beherrscht die Welt? Wie eine Kinderstundenfrage eigentlich. Da müssen wir auch eindeutig sagen, es ist Gott. Da müssen wir schon sagen, die Idee, dass da ein Weltverschwörer ist, der viel mehr Macht hat als Gott, nicht wir sind die armen Christen und der Weltverschwörer ist da, stimmt so nicht. Es wird mal einen Antichristen geben. Woher der kommt, weiß allerdings keiner von uns. Der kann aus irgendwelchen Organisationen oder sonst woher kommen. Und dann werden ihm viele zustimmen. Aber selbst dann ist das im Willen Gottes. Also er lässt ihn zu. Er hat ihn ja schon vorher gesehen und geplant, um dann da diese letzte Probe den Menschen aufzuerlegen und so auch dann. Und dann werden wir nicht dagegen arbeiten können, selbst wenn wir es wollen. Wir werden ihn nicht verhindern. Der Antichrist will kommen. Oder denkt ihr, weil wir aufklären darüber, dann wird der Antichrist scheitern, wir werfen ins Gefängnis und dann? Fand es dann wieder Wiederkunft Jesu. Kommt Jesus wieder ohne Antichrist? Ja. Auch schlecht, ne? In der Bibel steht doch. Und natürlich, aber.
Gott sagt doch, ihr Gläubigen werdet ihr haben. Warum beten wir nicht, dass der nicht kommt?
Da ist die Frage, sollen wir das? Jesus sagt doch, der muss kommen. Jesus sagt, er muss kommen. Nein, der Wille Jesu ist doch derselbe gestern. Und vor allen Dingen, was betest du im Vater unser? Mein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. So ist es. Und wenn es der Wille Gottes ist, dann sollten wir uns ihm unterordnen. Ja. Also, Kommentare und Beiträge dazu. Also vielleicht, wenn ihr erzählen wollt, wo seid ihr mal mit solchen Mitverschwörungstheorien in Kontakt gekommen? Oder was denkt ihr, wo sind da die Gefahren? Oder ist es überhaupt keine Gefahr? Was ist da so eure Beobachtung bisher?
Du hast ja gesagt, dass die Verschwörung unterschiedliche Ursachen hat. Politisch, wirtschaftlich, auch religiös. Ja. Ich zum Beispiel an diese bekannte Bodenverschwörung in England, Großbritannien. Das hat ja religiöse Gründe gehabt. Jakob der Sechste, Sohn von der Maria Stuart, ist ja dann Jakob der Erste von England gewesen, also war er nun Schottland, England. Und der hatte ja eigentlich vor, beide Länder zu einigen. Und da musste er ja den evangelischen und den katholischen Konfessionen machen. Und jeder hat gemeint, er ist zu kurz gekommen. Und die Katholiken, die haben gesagt, wir werden mal das ganze Parlament in die Luft sprengen. Und wie du schon sagtest, die meisten Verschwörer sind aufgedeckt worden.
Genau, ja.
Und das ist dann alle hingerichtet worden, ja, und die sagen, sonst, wenn die Erfolg haben, wenn das ganze Parlament eigentlich quer in die Luft gesprengt.
Ja, genau. Oder denken wir auch an die Verschwörung gegen Hitler, das Stauffenberg-Attentat. War auch eine Verschwörung. Hat allerdings auch nicht geklappt. Ist uns alle rausgekommen, sind alle eingesperrt worden. Hier hätten wir gedacht, hoffentlich hätten sie Erfolg gehabt, aber hatten sie nicht Erfolg gehabt. Also es gibt in der Geschichte Verschwörungen, aber meistens sind sie eng umgrenzt. Die Menschen sind gar nicht so mächtig, wie man manchmal den Eindruck hat. Die wollen etwas erreichen, haben große Ziele, im Positiven oder im Negativen, aber die meisten Verschwörungen werden aufgedeckt, sie werden enttarnt, sie klappen nicht. Andere klappen, aber sie bei der Ermordung Cäsars, die Verschwörer werden hinterher selbst umgebracht. Also das kommt auch. Aber wir haben in der Geschichte kein einziges Beispiel von einer Verschwörung, die jetzt Hunderte oder Tausende von Menschen umfasst, auf Dauer unerkannt bleibt und dann auch über Generationen hinweg ein Ziel verfolgt. Da gibt es kein einziges Beispiel in der Geschichte dafür. Und das sollte uns eher dazu bringen, dass da laufen viele Menschen einem Phantom nach. Das klingt zwar toll, man hat eine einfache Lösung, aber da würden wir sagen, die noch einfachere und plausiblere ist, dass Gott die Welt in der Hand hat.
Wie ist das bei den Esoterikern? Haben die auch
ein Verschwörungssystem? Nein, dafür sind die Esoteriker viel zu individualistisch. Denn Esoterik, da mixt jeder zurecht, was er gerade will. Du findest kaum zwei Esoteriker, die dieselbe Überzeugung haben. Die haben auch gar keine feste Struktur, sondern Esoteriker findest du in ganz vielen Regionen, also in verschiedenen Denkregionen, Praktiken und so, verändert sich auch jedes Jahr wieder. Die Esoteriker haben keine klare Führung. Sie haben so ein paar Helden an der Spitze, aber die sind zum Teil auch gegeneinander. Also die esoterische Bewegung ist eine sehr einflussreiche Bewegung, aber sie ist nicht einheitlich organisiert. Also da kann man nicht sagen, da wird ein Ziel verfolgt. Sondern es ist mehr eben, deshalb nennt man sie auch Bewegung. Also Esoterik ist sicherlich in Deutschland eine der einflussreichsten religiösen Bewegungen momentan. Aber nicht mit einer festen Organisationsform, nicht mit festen Leitungspersonen, nicht mit festen Glaubensbekenntnissen, sondern es ist mehr so eine schwammige Bewegung, die sehr individualistisch ist und wo die Leute sich auch nicht vorschreiben lassen wollen. Also jeder erfindet seinen eigenen Gott und seine eigene Regel, wie er zu Gott kommen kann. Genau,
wobei. Die ganze Erde, die ganze Welt verändern.
Ja, genau. Man könnte da eine Theorie rausmachen, wobei dieses Wassermann-Zeitalter, die Geschichte, New Age, das ist schon lange vorbei. Das war in den 60er, 70er Jahren, noch ein bisschen in den 80er Jahren. Heute redet kein Mensch mehr davon. Könnt ihr gerne nachsuchen, auch bei Esoterikern. Keiner redet mehr von New Age und Wassermann-Verschwörung. Esoterik, das ist weiter in, aber das ist vorbei. Weil die hofften ja auch, dass im Jahr 2000, zur Jahrhunderttausendwende, da kommt der große Umschwung. Und es gab auch einen religiösen Umschwung, zumindest in Westeuropa. Aber das ist heute nicht mehr in, das ist lange überholt. Esoterik gibt es noch, aber New Age nicht mehr. Sucht mal irgendwo nach, wo ihr viel von New Age findet. So ganz am Rand gibt es noch ganz kleine Gruppen, spielt keine große Rolle mehr.
Wie ordnest du das ein, wenn man darauf wettet, beispielsweise, dass Griechenland jetzt aus der EU austritt oder solche Sachen, oder dass man auf Nahrungsmittel wettet und das ganze Zeug, ist das, geht das auch so in die Richtung?
Das gibt es und das halte ich für ethisch verwerflich. Ich würde einem Christen sagen, er kann das nicht tun, weil er da überproportional, also ohne etwas für die Gesellschaft anderer Menschen zu tun, überproportional Gewinn machen will durch das Unglück anderer Menschen. Das halte ich für ethisch verwerflich. Zum Teil sogar durch Spekulation sogar dazu noch beitrage, dass es passiert. Da rede ich jetzt nicht von normalen Finanzgeschäften. Also der Getreidehändler, der Getreide kauft und verkauft, das ist dann nicht die Sache. Sondern hier reden wir über den Spekulant, der bewusst auch anderen ins Unglück stürzt, um dadurch Gewinn machen zu wollen. Also Spekulation muss nicht generell schlecht sein, aber in dieser Weise, solche Spekulationen, das sind auch Spekulationen zum Beispiel gegen eine bestimmte Wirtschaft. Und das haben wir auch gesehen, zum Teil hat das dazu beigetragen, dass Wirtschaftskrisen sich verschärfen. Also das vollkommen zu unterbinden, das ist sicherlich nicht in Ordnung, braucht es auch, dass man da einen freien Markt hat, aber hier ist es so, die Leute, die sich dort engagieren, die sind an dem wirtschaftlichen Ergehen nicht im geringsten interessiert, die wollen, wenn sie genügend Macht haben, solche Bewegungen noch verstärken, das Schwanken von Börsenkursen verstärken, weil die gewinnen schon allein dadurch, dass es eine Schwankung gibt, eine Unsicherheit gibt. Und das würde ich sagen, ist eine unmoralische Sache. Sozusagen am Unglück anderer Menschen das noch zu erzeugen und an dem Erzeugen des Unglücks anderer Menschen zu verdienen, halte ich für unmoralisch. Zumal es auch gar kein Äquivalent steht zu deinem Arbeitsaufwand. Nicht? Das heißt, du kannst, wenn es richtig klappt, dann stürzt du viel in Arbeitslosigkeit. Das gab es zum Beispiel Ende der 80er Jahre bei den Wetten und der Spekulation gegen die thailändische Währung. Und das führte dazu, dass Thailand über etwa 10 Jahre hinweg stagnierte wirtschaftlich und einige Leute sich da eine goldene Nase verdienten, aber die haben nichts Positives getan, sondern sie haben einfach ein Land stark unter Druck gesetzt und haben es geschafft. Das klappt nicht immer, manchmal geht es auch schief, dann bist du der Dumme und verlierst viel dran. Aber wenn es klappt, dann hast du einen großen Gewinn, hast Schaden angerichtet dadurch und deshalb, das würde ich als verwerflich ansehen. Also das ist aber etwas ganz anderes, als wenn ich meinetwegen darauf setze, ich kaufe eine Aktie, weil ich denke, Mercedes-Benz bauen gute Autos und die verkaufen sie gut und ich hoffe, dass die weiter wachsen, kaufe da eine Aktie, das ist dann was anderes. Du wirst durch einen einfachen Aktienkauf als normaler Mensch, selbst als Großindustrieller, wirst du da kaum etwas wirklich verändern. Da muss man schon ganz hart vorgehen, so wie eben Porsche das mit VW gemacht hat. Aber dafür brauchst du Milliarden, die du einsetzt, um da etwas zu bewegen. Im Kleinen, da wirst du entweder, sagst du, okay, es wächst oder es wächst nicht. Du bist abhängig von anderen, die es beeinflussen. Mit den Aktien erreichst du sowieso kaum was, da musst du dann Optionsscheine. Und Optionsscheine, die gehen ja stärker spekulativ vor, da hast du auch nichts mehr an der Firma, sondern du schließt Wetten ab und versuchst auf Wetten dann da etwas zu erreichen. Also das ist dann wiederum auf einer anderen Ebene. Das muss auch nicht prinzipiell schlecht sein, wird aber häufig als Spiel oder Spielgeld benutzt, also eine Art Lotto bei der Börse. Und die meisten Leute, oder viele Leute, die das machen, schauen auch gar nicht mehr genau durch, was sie da machen. Weshalb es ja selbst bei den professionellen Bankern immer wieder dann zu Pleiten kommt. Eine der letzten war ja bei der französischen Großbank, ich glaube BNP war das, wo dann eine ihrer Händlerinnen oder Händler war das, dann Milliarden verzockt hat, ohne dass das man es bemerkt hat. Die UPS hatte genau etwas Ähnliches, eine große amerikanische Bank vor kurzem, wo man merkt, selbst die Spezialisten schauen da nicht hundertprozentig durch, weil diese Finanzprodukte dermaßen komplex sind, schwer überschaubar sind und hochrisikoreich sind, wo man auch sagen müsste, ist das überhaupt letztendlich im Interesse der Bank? Solange es gut geht, ja. Aber eben, sie können genauso auch pleite gehen daran. Und da man sagte, dass das ein Teil der Wirtschaftskrise ist, die dadurch ausgelöst ist.
Jetzt kommt Anthroposophie.
Ja, also erstmal noch sind noch Fragen zu den Verschwörungstheorien. Sonst lassen wir die jetzt erstmal. Also ich habe euch ja kurz gezeigt, was es ist, die wesentlichen Verschwörungstheorien vorgestellt, die es so gibt im nichtchristlichen, im christlichen Bereich, euch die Strukturen aufgezeigt, wie sie funktionieren, auch die Gefahren aufgezeigt, dass sie eben nicht ganz harmlos sind und auch gezeigt, wie sie aufgebaut werden, mal an so einem Beispiel, wo wir es selbst entwickelt haben, was euch hoffentlich hilft, dann auch mal ein bisschen kritischer hinzuschauen, wenn euch solche Sachen vorgestellt werden. Glaubt nicht alles, weil ihr Christen seid.
Ganz kleine Sache, weil wir gerade Wassermann-Zeitalter sagten. Ich habe einen Onkel, der seit Jahrzehnten sich sehr intensiv mit fernöstlichen Religionen beschäftigt, also auch New Age und all sowas. Und der sagte mir mal, schon der Herr Jesus hat gesagt, nach dem Christentum kommt das Wassermann-Zeitalter. Ich meine, wieso? Er sagt, hat er mit seinen Jüngern gesagt, geht und besorgt das Zimmer, ihr werdet einen Mann treffen, der wird ein Wassertuch auf dem Arm haben und dem folgt nach. Ein klares Zeichen, sagt er.
Ah. Ja, da merkt ihr, wie man Verschwörungstheorie bauen kann. Nicht? Da findet man dann eben auch in der Bibel für sowas Belege. Ja. Und da müsst ihr immer den Unterschied machen. Es gibt ja die Exegese, das heißt, du liest etwas aus der Bibel heraus. Oder es gibt die Eisegese, du liest etwas in die Bibel hinein. Und das passiert hier eher. Und da findest du dann bei dem Dan Brown, dass Jesus verheiratet war oder genau mit wem und dass er Kinder hatte und was weiß ich alles. Aber das ist ja alles in die Bibel hineinlesen. Es ist nicht herauslesen, was drin steht, sondern ich habe eine Idee, die ich an die Bibel herantrage und suche nach irgendwelchen Punkten, die das noch bestätigen könnten. Und da kann man alles Mögliche an Unsinn machen und das ist natürlich eine ähnliche Richtung. Zeigt uns das noch. Gut. Wenn dazu keine Beiträge sind, das war ja auch nur eine Einführung in diese Problematik. Hier so ein Buch, was ich da ganz gut fand, habe ich euch ja hier vorgestellt, neben diesen 50 Verschwörungstheorien. Das ist dieses hier, ist eine gute Übersicht über die Geschichte und auch die wesentlichen. Hier sind keine christlichen Verschwörungstheorien, hier sind nur die, die so auch in der Welt präsent sind. Aber die haben häufig Einfluss auch auf die christliche Szene und werden da dann noch etwas spezifiziert und umgebaut. Und das gibt einen guten Einblick dafür, relativ gut recherchiert. Und ja, das kann dann eine Hilfe sein. Aber es gibt auch andere Bücher, die sich damit sinnvoll beschäftigen. Ihr müsst allerdings davon ausgehen, die meisten Bücher über Verschwörungstheorien sind von Verschwörungstheoretikern selbst geschrieben. Was ja klar ist, die werben ja für ihre Ideen, sind begeistert dafür. Für seriöse Wissenschaftler, die machen sogar häufig einen großen Bogen um Verschwörungstheorien, weil sie Angst haben, dass sie dadurch ihre Seriosität verlieren. Wenn ein normaler Geschichtsprofessor über Verschwörungstheorien schreibt, dann hat er Angst, dass er nachher von seinen Kollegen nicht mehr ernst genommen wird, weil das gilt als vollkommen unseriöses Thema überhaupt, ne, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb gibt es relativ wenig Fachpublikationen, was aber wiederum das Problem ist, dass der sich informieren will, meistens dann Literatur bekommt von Leuten, die selbst da in der Szene drin stecken. Ja, gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Teil. Ich möchte gerne ein paar von euren Beiträgen hören, was ihr so herausgearbeitet habt. Und wenn gewünscht, werde ich das da und dort dann etwas ergänzen. Ihr habt euch mit verschiedenen Gruppen beschäftigt. Und da würde mich jetzt interessieren, wer stellt hier mal was vor? Also ihr könnt entweder sitzen bleiben, wo ihr seid, oder ihr könnt hier auch gleich ins Mikrofon sprechen. Also. Ja, ich werde dir dann unser Mikrofon geben, damit wir dich auch gut hören. Wenn du das da anstiegst oder hältst oder so, dann...
Also ich habe mir das universelle Leben ausgesucht, weil in Bielefeld-Brackwede sind überall Plakate von diesen, da steht das universelle Leben und dann sind da so Angebote für irgendwelche Veranstaltungen, wozu eingeladen wird. Das universelle Leben, das hieß früher Heimholungswerk Jesu Christi und das soll ein neues Urchristentum sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist eine esoterisch-spirituelle Gruppe mit politischen Ambitionen, die in ihrem Vorgehen so ein bisschen ähnlich wie die Scientology sich verbreitet durch Unterwanderung. Sie haben auch Leute in Schlüsselpositionen und kaufen auch Land auf. Zum Beispiel Anfang der 80er Jahre fing das so an und schotten sich auch gegen die Außenwelt ab und gründen praktisch Dörfer in Dörfern oder Dörfer in Städten oder so. Und sie erwerben Grundstücke, indem sie mit einzelnen Besitzern verhandeln und finanziell überhöhte Angebote machen. Ein Ältester des universellen Lebens sagte, dass, wenn es der Sache dienen würde, man auch lügen dürfte. Das Betrügen muss aber immer im Dienst des universellen Lebens stehen. Dann werde Christus diese Sünden auf sich nehmen. Ja, und in Johannes 14, Vers 6 steht ja, ich bin die Wahrheit. Ja, und wir wissen ja, dass der Vater der Vater der Lüge ist. Und dann wissen wir ja gleich, wem die Leute hier dienen. Ja, also hier steht ja zum Beispiel, wenn man ich mache mal lieber weiter. Also in dieser Gruppe geht es um eine Prophetin, die heißt Gabriele Wittig. Und sie war als Katholikin aufgewachsen und betete regelmäßig für tote Leute. Als sie sich einmal plötzlich umsah, sah sie plötzlich eine Gestalt vor sich und die sah aus wie ihre tote Mutter. Und dann hat sie sich vor der erschreckt und plötzlich war die verschwunden. Nach ihren Erscheinungen, die sie so hatte, hätte sich bei ihr auch Jesus Christus selber bei ihr gemeldet. Und sie hat sich auch einem spiritistischen Zirkel angeschlossen und in einer Sitzung sagte sie, dass der Herr dort zu ihr gesprochen hätte, du wirst mir noch viele Früchte bringen. Sie hat auch Verstorbene und Verwandte und der Engel Emmanuel, der Cherub der göttlichen Weisheit, hat sich bei ihr auch gemeldet. 1974 ist so der Beginn ihres geistigen Weges. Sie hört eine Holzfigur sprechen, ich bin dein geistiger Lehrer, Bruder Emmanuel. 1977 tritt sie in einem Esoterik-Café mit ihren Offenbarungen auf, unter anderem auch mit Offenbarungen, die sie von einem UFO-Kommandanten bekommen hat. Das ist das Jahr, wo es als kleiner esoterischer Kreis anfing. Alles, was sich hinter den Kulissen dieser Unternehmen abspielt, entzieht sich praktisch weitgehend staatlicher Kontrolle. Und Hans-Walter Jungen, der das auch untersucht, der das kritisch beleuchtet, stellt die Frage in den Raum, ob diese Gruppe vielleicht eine Gefahr für jede demokratische Gesellschaft darstellt. Sie betreiben einen Missionseifer gepaart mit Intoleranz und höchst aggressivem Verhalten, Andersdenken dagegenüber. Die Gabriele sieht sich als Botschafterin Gottes. Durch sie würde sich Christus durch das prophetische Wort offenbaren. Man kann sagen, sie ist ein Medium. Der größte Prophet wäre Jesus gewesen. In den folgenden 2000 Jahren sollen in der Christenheit immer wieder Propheten Gottes aufgetreten sein. Diese enthielten in ihrem Körper Lichtwesen, der Himmel, mit dem Auftrag, Gottes Sprachrohr zu sein. Die Seele des Propheten wird oft hier über Inkarnationen hinweg lange auf die kommende Aufgabe vorbereitet und dann berufen. Sie unterscheidet zwei Arten von Propheten, die Künderpropheten und die Lehrpropheten. Künderpropheten rufen Menschen ins Bewusstsein, dass sie Kinder Gottes sind. In Johannes 1, Vers 12 steht ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, als Vater in die Schule geht und seine Kinder abholen will, dann werden die Kinder natürlich nicht alle Papa rufen, sondern nur die seine Kinder geworden sind. So ist das ja hier auch. Und deswegen können wir ja nicht alle Kinder Gottes sein, sondern nur, wenn wir das geworden sind. Im Alten Testament sollte Gott vorrangig solche Propheten auf die Erde gesandt haben, durch die er die Menschheit aus ihrer Gebundenheit an die Materie und auf den rechten Weg der geistigen Höherentwicklung zu bringen suchte. Christus, also hier also die Teilkraft der Urkraft, also Mitregent im Himmel, wirkte auch als Erlöser und Lehrprophet. Am Kreuz hat er die Erlösung vollzogen, indem er einen Funken der erlösenden Teilkraft der Urkraft in jede Seele eingesenkt hat, als stützende und wieder zu Gott hinführende Kraft. Dann hätte Gott wieder ein Wesen in die Welt gesandt, welches sich in den Menschen einverleibt hat und Gabriele genannt wird. Sie dient dem Ewigen als seine Lehrprophetin. Sie weist den Weg zu Gott. Sie schaut und empfängt über ihr göttliches Bewusstsein den allumfassenden Weg zum Herzen Gottes. Sie kann den allumfassenden Weg erklären und den Menschen zu seinen Ursachen führen und helfen zu beheben und den Menschen zu Christus führen. Sie lehrt die Anwendung der ewigen Gesetze in allen Bereichen des Lebens. Und diese Gabriele musste über viele Erdenleben hinweg allerhand negative Erfahrungen machen, damit sie die Menschen verstehen und ihnen den rechten Weg weisen kann. In der großen Zeitenwende, in der wir nun stehen, soll Christus durch sein prophetisches Wort und die christliche Urgemeinde Neues Jerusalem sein Friedensreich auf dieser Erde begründet haben. So offenbarte sich Christus nach ihrer Meinung 1989 durch Prophetie auch über sein Leben, Denken und Wirken als Jesus von Nazareth. Zudem erklärte er die Zusammenhänge und die Bedeutung seines Lebens auf Erden für diese und die zukünftige Zeit. Das authentische Wort Christi befände sich in dem Buch »Das ist mein Wort«. Hier finden wir also Erklärungen, Berichtigungen und Vertiefungen. Vorher gab es noch das Buch »Das Evangelium Jesu«. Beide Bücher sollen als Vorbild für die Menschen gelten, die noch hier sind und die im Lichtreich Christi auf Erden wohnen. So wird das Reich Gottes hier auf der Erde aufgebaut. Also in dem Buch, das ist mein Wort, steht ja dann immer wieder der Satz, ich Christus erkläre, berichtige und vertiefe das Wort. Und dann kommt dann die jeweilige Verbesserung. Das Leben, sagt sie, ist in Gott die ewig fließende Energie. Das hier übermittelte Wort lässt uns Gott wohlgefällig leben. Im Buch, das ist mein Wort, steht Seite 65, wo Christus wieder das Wort berichtigt und es geschah. Ich habe es vollbracht, mein Licht der Erlösung brennt in allen Seelen bis zur vierten Reinigungsebene, ob sie im Fleisch sind oder als Seele im Seelenreich. Seite 64, der Engel antwortete Maria und sprach, der Heilige Geist wird über Josef kommen, dein Kind Maria wird dann auf Erden Jesus Maria heißen, welches die Menschen von ihren Sünden erlösen wird, wenn sie das tun, was dieser Jesus Maria sagt. Die weniger geistig gereift sind, bedürfen noch stark der Symbole und der Zeremonien. Der geistig Gereifte ist rein, vom Geist Gottes getauft und vom Geist der Wahrheit durchdrungen. Warte mal, ich habe da noch irgendwo was. Dann die Lehrpropheten treten zu großen Zeitenwenden auf. Der ewige Geist gibt durch sie weiterführende und höhere Gesetzmäßigkeiten und Aspekte des heiligen Urgesetzes. Der Lehrprophet legt die Gesetze aus und lehrt geistiges Gut, das über das Bekannte hinausgeht. Er erlangt nach längerer Übung und Schulung den Gipfel mystischer Entwicklung, das Ziel eines siebenstufigen Pfades zu Gott, wodurch er mit dem Bewusstsein Gott eins wird. Es werden ihm Dinge und Geschehnisse offenbar werden, die dem, der diese Entwicklung noch nicht durchlaufen hat, verschlossen bleiben. Nur so kann derjenige ein Botschafter Gottes werden und kann die Dinge so sehen, wie sie sind und nicht so, wie sie zu sein scheinen. Also ich bin da noch nicht weitergekommen. Aber ich denke, das reicht schon so weit, dass einem die Haare zu Berge stehen.
Die vierte Reinigungsstufe erreicht meine Waschmaschine auch.
So. Also, ja, vielen Dank. Das war ein wichtiger Hinweis. Denn das universelle Leben ist nicht nur irgendeine Gruppe, es ist eine der wichtigen, größeren deutschen Sekten. Also die haben schon eine ganze Menge Mitglieder, auch haben ihr Zentrum in Süddeutschland, in der Nähe von Würzburg, und haben dort ein ganzes eigenes Dorf, haben da mehrere Schulen, Kindergärten, auch Christusbetriebe. Sie haben ein Öko-Label, das heißt Gut zum Leben. Da wird in Süddeutschland relativ viel verkauft davon, so auf Wochenmärkten und also etwas. Und das hängt mit ihrer ganzen Lehre zusammen, auch für gesunde Ernährung. Und am Spitze steht eben Gabriele Wittek als Offenbarerin. Der ist ab 1974 Offenbarung zuteil geworden. Unter anderem spricht sie eben, wie wir gehört haben, mit Jesus. Jesus ist ein kosmisches Wesen, manchmal eben auch als UFO-Kommandant benannt. Und der gibt ihr Mitteilungen. In diesem Buch, was wir gehört haben, gibt es eben Korrekturen. Das heißt Korrekturen an der Bibel, weil die ist verfälscht worden durch die katholische Kirche. Und die muss jetzt korrigiert werden durch Jesus. Und Jesus spricht durch seinen Kanal eben Gabriele Wittek. Und das muss man lesen und sie veranstalten Treffen, Vorträge und so weiter. Sie haben eine Kommune, so in der sie leben, Und da soll auch das neue Reich Gottes, der Christusstaat, aufgerichtet werden. Sie werben zwischenzeitlich in ganz Deutschland, früher nur in Süddeutschland, zwischenzeitlich in ganz Deutschland. Als ich zum Beispiel bei der Buchmesse war jetzt im Frühling in Leipzig, da waren sie auch, haben dann verteilt. Und da haben sie verteilt, das ist eine ihrer Werbeschienen für junge Leute, und zwar Blätter gegen, also für Vegetarier, gegen Fleischnahrung. Und dann sagen sie eben, das ist eine ganz schlimme Sünde. Jesus hätte sich auch verboten, gegen Tiere was zu tun, Tiere zu töten. Und das ist, die Kirchen haben sich da, haben das übergangen, weil sie eben zu böse sind und so. Aber ursprünglich war Jesus auch für Vegetarismus gewesen. Und sie... Sie haben heute da eine große Schiene, wo sie Leute eben erreichen. Sie haben zum Beispiel einen Teil der Tierschutzbewegung unterwandert. Also so, dass es sogar schon Stellungnahmen der Tierschutzbewegung gibt, die sich von ihnen distanzieren. Und zwar, weil die so stark da Einfluss ausüben. Und das ist eine Schiene. Also die eine Schiene ist der Vegetarismus, der besonders junge Leute anspricht. Sie verteilen auch an Schulen. So dann eben so wie Traktate gegen Tiere. Und das ist natürlich heute populär, wegen Ökologie, Umweltschutz und all so etwas. Gegen Tierversuche, gegen Tiere töten in Schlachthöfen. Dann grausame Bilder, wo dann irgendwelche Tierkadaver da rumliegen. Und das schockt besonders junge Leute schnell. Und dann wird gesagt, und siehst du, Jesus war dagegen. Und dann werben sie die Leute für ihre Ideen. Relativ erfolgreich. Die andere Schiene ist die Antikatholizismus. Sie verbreiten im Internet und auch per Traktate und Plakate, eben wie schlimm die katholische Kirche ist. Und hierauf springen immer wieder Evangelikale an. Ich habe mehrfach Meldungen, E-Mail-Meldungen bekommen, wo mir jemand sagt, oh, siehst du, eine ganz tolle Internetseite, die musst du unbedingt verbreiten. Haben sie dann per E-Mail-Verteiler verteilt. Ich klicke drauf, universelles Leben. Das heißt, hier kommst du vom Wasser in die Traufe. Das sind einige, die sind auch antikatholisch. Da denke ich, oh, endlich mal, die Wahrheit sagt, wie schlimm die katholische Kirche ist. Ja, die sagen, wie schlimm die katholische Kirche ist. Am Ende werben sie, kommen zu uns, universelles Leben. Deshalb auch manche Christen sind da etwas zu blauäugig. Nur weil einer eine Gruppe kritisiert, sagt er noch lange nicht die Wahrheit. Und sowas sollte man nicht verschicken. Da bringt man Menschen auf die vollkommen falsche Bahn. Also da gibt es einige Internetseiten, die sie haben von universellem Leben, wo sie ganz heftig über die katholische Kirche und für Kirchenaustritt werben und so. Und ich habe unten auch ein paar Materialien bei mir im Büro, da ich jetzt nicht wusste, dass das drankommt, sonst hätte ich ein paar mitgebracht. Also so aktuelle Plakate, Zeitungen, Traktate, die sie gebrauchen. Also die werben da relativ stark. Eine gewisse, eine lustige Phase gab es bei ihr 1999. Eine Frau, Gabriele Wittek, hat mitbekommen, dass im Jahr 2000 die Wiederkunft Jesu sein wird. Und Jesus kommt als außerirdischer UFO-Kommandant und er wird kleine Mini-UFOs schicken. Und damit werden diejenigen in den Himmel emporgehoben, die eben den wahren Weg der Christusstaates gefolgt sind. Und dann wird die Erde vernichtet, hat sie öffentlich geäußert. Zwischenzeitlich natürlich hat man das uminterpretiert, das sei alles nur symbolisch gemeint. Und ja. Deshalb hat man sich da nicht davon distanziert, nicht ganz davon distanziert. Aber das war so im Jahrtausendwende, also jetzt vor 12 Jahren. Und die Frau lebt meines Erachtens immer noch und ist allerdings im vorgeschrittenen Alter. Und man sucht danach Nachfolgern. Und im Moment sieht es so aus, als ob die Gruppe sich relativ stabilisiert hat, sodass sie wahrscheinlich auch weiterleben wird, wenn die Prophetin einmal stirbt. Ich meine, so ähnlich wie bei der Frau Ellen G. White, nicht? Die hat dann auch weiter gelebt, die Gruppe, obwohl die große Prophetin gestorben war. Und das ist aber durchaus eine relativ aktive Gruppe, also es ist keine nur kleine Splittergruppe, sondern eine relativ aktive, aber in der Öffentlichkeit halt nicht so bekannte. Und der Mensch ist schuldig. Warum? Weil er in die Materie gebunden ist und in Unwissenheit gebunden ist. Das Ganze ein bisschen gnostisch, esoterisch. Und dann habt ihr ja gehört, Jesus ist gekommen und Jesus hat uns erlöst, indem er jedem einen göttlichen Funken in die Seele gegeben hat. Und jetzt gilt es, diesen göttlichen Funken in deiner Seele zu entwickeln. Und das kannst du mit der wahren Lehre. Die wahre Lehre, die kommt eben durch die Prophetin. Und dann wirst du immer mehr erleuchtet über diesen 4- bzw. 7-fachen Pfad und der Stufen der Erlösung. Und dann in mehreren Reinkarnationen, also kommt auch was Östliches noch dazu, findest du dann den Weg zu Gott.
Das göttliche Licht ist der Heilige Geist.
Hier nicht. Bei dieser Gruppe nicht.
Nein. Also, ich finde das sowieso ziemlich verworren. Ja. Ich glaube, der würde eine Erwartung aufstellen. Eine psychotherapeutische Behandlung.
Naja, diese Frau meint einen absoluten Durchblick zu haben und sagt eben, Jesus teilt sich ihr direkt mit.
Aber wie kann man das mehr als verworren?
Tja. Aber da merken wir, in der esoterischen Szene gibt es das ganz häufig. Und hier sind Elemente katholische Kirche, aber dann auch wieder Antikatholizismus. Ideen werden übernommen, die Kirche wird abgelehnt. Neue Offenbarung, Jesus Christus wird reingemischt, Reinkarnationen werden reingemischt, Esoterik wird reingemischt. Das ist so ein Mix-Max, aber eben so, dass es relativ erfolgreich ist. Also jetzt ist nicht nur eine Frau, die irgendwie ihre Ideen nachläuft. Das sind Tausende von Anhängern in Deutschland.
Stellen die sich auch im Fernsehen dar? Also haben die auch eine Fernsehsendung?
Das könnte
das
sein.
Gibt es ja, mein Mann hat mich da auch aufmerksam gemacht.
Auf einen Privatsender wahrscheinlich.
Genau. Und da hat er dann halt eben schon von so einer Prophetin Gabriele geredet.
Ja.
Und auch von dem, was du gerade erzählt hast, dass die also sich sehr um die Tiere kümmern,
yep.
die Tiere nicht töten wollen und so weiter.
Das dann, scheint
dasselbe zu sein.
Das ist dasselbe, ja.
Mhm.
Wie
okay.
bitte? Ja, das, da hätte ich jetzt mal gefragt. Aber das hat man durch.
Ja.
Das ist also,
und das ist ja. doch ganz schlau, es gibt doch allen Richtern, allen Menschen etwas.
Ja, ja, genau, klar. Ja,
jeder kriegt ein Stück Kuchen.
Genau, und dadurch kann man natürlich mehr Anhänger gewinnen.
Ja.
Okay, also Gabriele Wittek und das universelle Leben. Das ist durchaus eine, wie gesagt, weit in Deutschland verbreitete Gruppe und eine, die noch im Wachsen begriffen ist. Ja. Sind zwischenzeitlich auch weltweit. Also die haben zahlreiche Schriften übersetzt in andere europäische Sprachen, haben sich auch in andere europäische Länder ausgebreitet. Also eine Gruppe, die auch von Deutschland ausgeht, aber heute international ist. Also durchaus eine, die auch da stark wächst. Ja, wer hat noch eine Gruppe vorgestellt und möchte uns hier noch ein bisschen was erzählen? Du?
Ja, also nicht über eine Gruppe, aber über einen Teilaspekt. Hm, weiß ich nicht.
Schön, sonst kannst du die Hand nehmen.
Ja, cool. So? Ja, so, okay. Also, mich hat das schon länger interessiert, die Waldorfpädagogik. Die ist ja ein Teil der Esoterik von Rudolf Steiner. Von Rudolf Steiner nennt sich selber einen Geisteswissenschaftler. Er hat von 1861 bis 1925 gelebt. Und dass diese Schulen Waldorfschulen heißen, liegt daran, dass 1919 es eine Schule für Arbeiterkinder gab, der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, und Rudolf Steiner als erster Lehrer dafür eingesetzt wurde. Dann sind aber gleich sehr bald andere Schüler dazugekommen und die Schule ist gewachsen. Warum, fragt man sich heute. Die Schule wächst ja auch weiterhin. Was ist das Besondere daran? Und vielleicht sollte ich erst mal ganz kurz sagen, was anders ist als bei der Staatsschule. Also was die Eltern erwarten, wenn sie sie in die Waldorfschule tun, dann erwarten sie natürlich, dass es dort anders ist. Und das ist es auch. Sie erwarten eine warme Schulatmosphäre ohne Zensuren, ohne Leistungsdruck, ohne Prüfungsdruck, menschliche Zuwendung. Der Lehrer ist zu jedem Kind, behandelt jedes Kind sehr individuell. Es entfaltet alle seine Begabungen, Entwicklung sozialen Verhaltens und so weiter. Deswegen wächst diese Schule ganz enorm. Was aber viele nicht wissen, ist, dass diese Schule komplett durchzogen ist mit der Lehre der Anthroposophie. Darüber wird aber nicht offen gesprochen. Es ist, deswegen bezeichnen sie sich auch selber nicht als eine Weltanschauungsschule und meinen, sie würden es jedem freistellen. Aber die Lehrer werden gedrillt auf diese Anthroposophie, auf die Lehre von Rudolf Steiner. Was ist seine Lehre? Ganz kurz, das ist genauso eine Mischung wie das, was wir eben gehört haben, zwischen verschiedenen Lehren, hinduistische Lehren. Warte mal, hier, ich habe das hier irgendwo zusammengefasst. Jetzt suche ich das gerade mal. Ja, also das ist eine Mischung aus fernöstlicher Religiosität, dann steckt asiatisches Denken dahinter, abendländische Philosophie und auch biblisch-jüdisch-christliche Traditionselemente. Und Rudolf Steiner verbindet das alles. Er meint, er hat einen besonderen Einblick gehabt dazu, und zwar in die Akasha-Chronik. Das ist eine Weltchronik und die zeigt, wie der Kosmos zusammenhängt mit dem Menschen. Für Rudolf Steiner ist alles besiegt.
Darf ich ganz kurz? Ich will jetzt nur gerade kurz ergänzen mit Akasha-Chronik, damit, oder wolltest du noch darauf eingehen? Ja. Und zwar Akasha-Chronik, das hört sich jetzt so an, als ob es da irgendein Buch gibt, wo man nachlesen kann. Das gibt es nicht. Die Akasha-Chronik ist im Universum. Und Rudolf Steiner, weil er so weit entwickelt war, konnte eben diese Akasha-Chronik im Universum lesen. Also nur damit ihr jetzt nicht denkt, das ist irgendeine Schrift, sondern das ist eben etwas, was mystisch für ihn einsehbar ist. Denn sonst könnte es so aussehen, das ist jetzt irgendein Buch, was man da in der Hand hat. Also das ist eben für ihn spirituell lesbar gewesen.
Und aus dieser Erkenntnis heraus meint er auch, dass die Entwicklung des Kindes völlig anders verläuft, als allgemein es verstanden wird. Für ihn gibt es 7 Jahresepochen. Alle 7 Jahre verändert sich das Kind. Zuerst bekommt es einen physischen Leib, das ist von 0 bis 7 Jahre. In dieser Zeit wird besonders der Wille des Kindes geprägt und es lernt zum Beispiel aufrecht zu stehen. Das sagt Rudolf Steiner, ist alles eine Frage seines Willens. Also nur durch Nachahmung lernt das Kind zu stehen und zu laufen. Dann ab dem Alter von 7 oder 8 bis 15 etwa kommt der nächste Leib. Ach so, von 0 bis 7 hat es den physischen Leib, den hat es von den Eltern geerbt. Es entwickelt sich aber ständig weiter und es gibt noch mehr Leiber. Und der nächste Leib, den es bekommt, ist der Lebens- oder Ätherleib. Dieser Leib entwickelt sich, ist sozusagen als Knospe angelegt und wird jetzt entwickelt. Da wird besonders das Gefühl des Kindes angesprochen und soll, das geschieht über Kunst, über Farben, über Dinge, die es besonders begreifen kann. Das ist der sogenannte Ätherleib. Dann, wenn die nächsten 7 Jahre um sind, im Alter als pubertierendes Kind, erhält es den Astralleib oder Seelenleib. Dann wird besonders sein Verstand angesprochen. Und wenn es erwachsen ist, etwa ab 21, erhält es ein Ich. Dieses Ich ist die Verbindung zu Gott, aber er würde nie sagen Gott, sondern zum Kosmos, zu dem, was geistig in ihm abläuft. Das muss man wissen, weil die gesamte Pädagogik darauf abzielt. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen bestimmte Dinge nicht unterrichtet werden, weil das Kind noch nicht fähig ist, das aufzunehmen. Zum Beispiel liegt dort in der Pädagogik, wird ganz besonders viel Wert darauf gelegt, dass die Schüler einen einzigen Lehrer haben. Zwischen 8 und 15 Jahren haben sie einen Hauptlehrer. Dieser Lehrer bleibt ihnen die ganze Zeit erhalten. Das basiert darauf, dass Rudolf Steiner sagt, in dieser Zeit brauchen die Kinder, um eben ihr Gefühlsleben und später auch ihren Verstand entwickeln zu können, brauchen sie unbedingt eine feste Autorität. Darauf werden die Lehrer geschult. Sie haben also einen enormen Einfluss und wenn jetzt also Kinder, das ist jetzt mal mein Kommentar, wenn Kinder also mit einem Lehrer nicht gut zurechtkämen, mal angenommen, dann hätten sie natürlich schlechte Karten, weil sie im Grunde genommen keine Ausweichmöglichkeit haben. Diese Rudolf-Steiner-Pädagogik durchdringt jede Art von Unterricht. Ob das Musik ist, ob das Biologie ist, ob das selbst der Mathematikunterricht, alles geschieht unter dem Aspekt der Lehren von Rudolf Steiner. Das muss man wissen, das wird aber nie offen gesagt. Die Lehrer wissen das. Und es gibt auch nur einen ganz kleinen internen Zirkel, einen kleinen Kreis, der bestimmt, wie die Pädagogik laufen soll in der Schule. Dazu gibt es so gut wie keine offiziellen Bücher. Der Lehrer erarbeitet eine Sache und gibt sie den Kindern weiter, die dann dort in die Schulhefte diktiert werden, sodass also nach außen hin nicht viel anderes Material da ist. Das religiöse Verständnis. Für Rudolf Steiner sind alle Religionen relativ gleichwertig. Es kommt auch Christus darin vor. Es kommt auch Jahwe oder Jehova darin vor, aber nur als ein Gott unter vielen. Und auch Christus hat keine zentrale Rolle, obwohl er es sagt, also jedenfalls keine erlösende Rolle, sondern nur eine Rolle als jemand, der einen Impuls setzen kann, den Kindern einen Impuls setzen kann, um auf den richtigen Weg zu kommen. Dann gibt es noch den Religionsunterricht, der angeboten wird in der Schule. Es gibt offiziell einen evangelischen und einen katholischen Religionsunterricht, aber auch einen freien Christenunterricht, der eben sehr freien christlichen Religionsunterricht, der aber absolut von der Waldorf-Pädagogik geprägt ist. Ja, Mitwirkung der Eltern ist sehr erwünscht. Sie wird zwar nicht gefragt in Bezug auf Pädagogik, also da gibt es keine Einmischung, aber geschlossenes Gefüge ist, und es auch erwünscht ist, dass die Eltern sich da auch einfinden und das mitmachen. Das bezieht sich auch auf Materialien wie Kleidung oder was gibt's noch? Kleidung, bestimmte Bücher, Verwendung von Medien, die alle, wo man also sehr klare Weisung erhält, wie es zu Hause zu laufen hat. Ich war erschüttert, als ich das gelesen habe. Das sind nicht die neuesten Bilder, das sind nicht die neuesten Bücher. Aber selbst wenn sich jetzt etwas positiv verändert haben sollte, wenn ich das so sehe, also ich habe einen Schauer gehabt, als ich das gelesen habe, weil ich denke, was ist das für eine Verführung, wenn wir überlegen, dass wir Kinder so einem Weltbild aussetzen. Ja, das war's.
Gut, danke schön. Das war jetzt über die Waldorfpädagogik gleich mit einem Einblick in die Anthroposophie, die ja zum Teil dahinter steckt. Und meine Erfahrung ist, das hat sich nicht grundsätzlich verändert. Das hat sich genau nur noch ein bisschen ausdifferenziert. Und tatsächlich ein großer Unterschied zwischen dem, was nach draußen geworben wird. Da wird vielfach damit geworben, dass die Kinder individuell betreut werden, dass man sehr persönlich auf sie eingeht, sie fördern will entsprechend ihrer Begabung. Aber dahinter steckt tatsächlich eine ganze Menge Ideologie.
Also ich glaube, das kann man so nicht stehen. Also das ist ja hammerhart. Also was richtig ist, dass es in der Waldorfpädagogik-Schulen gibt, die bestimmt noch nach dem Konzept des Mittelalters arbeiten. Aber was nicht mehr stimmt, ist, dass sie ihre Pädagogik verheimlichen. Ich bin im Elternlehrerkreis, ich kann in jede pädagogische Sitzung der Lehrer gehen. Es ist kein Geheimnis, die Pädagogik. Wir als Eltern können mitbestimmen, was da läuft. Und es ist leider so, unser Sohn geht seit 9 Jahren dahin. Es ist, finde ich, sehr schade, dass der ganze Druck von außen da auch eingewandert ist. Es gibt Leistung, es gibt die normalen Schulbücher, das haben alles die Eltern gefordert. Und es gibt keine Vorschrift der Kleider, es gibt keine Einmischung zu Hause. Wenn ich den Unterschied, meine anderen beiden Kinder sind in katholische Schulen gegangen, also von dem, was gelehrt wird, ist der Unterschied überhaupt nicht mehr groß. Das mit den Lehrern versuchen sie 8 Jahre, aber in den seltenen Fällen klappt es, weil die Lehrerinnen schwanger werden, in Mutterschutz gehen, wegziehen. Das ist also, wir hatten das Glück, dass unser Sohn so begleitet wurde, war auch eine sehr gute Lehrerin. Aber das Kind ist dem
Wirst du hier noch?
Nein, ich erlebe doch laut genug.
Ach so, ja gut. Okay.
Das Kind ist dem auch nicht ausgeliefert, wenn es mit einer Lehrerin nicht klarkommt. Es gibt Begleitkreise, wo die Eltern sich dran wenden können. Es gibt da genauso Konflikte, dass dieser Konflikt aber erwittert. Es wird vieles bearbeitet. Also wir können das, wir haben diese Vorurteile gehört, als wir uns entschlossen haben, unseren Sohn dahin zu geben, haben wir diese ganzen Schriften bekommen. Wir haben zig Sachen gehört von Gemeindemitgliedern und wir haben gesagt, nein, wir würden unser Kind, wenn es unter diesem Einfluss steht, niemals nie diesem Einfluss überlassen. Und wir haben diese Schule eigentlich, der einzige Vorteil dieser Schule ist, dass sie wirklich die Kinder sehen, dass sie kleine Klassen haben. Sie haben maximal 18 bis 20 Kinder, die sie wirklich individuell betreuen, die sie fördern, aber dieses Ganze mit diesen Veränderungen da in diesem Leib oder so, natürlich haben sie einen ganzheitlichen Unterricht, aber ich kann nur im Vergleich sagen, unser Sohn kann tatsächlich rechts schreiben, der kann 15 Seiten schreiben, ohne einen Fehler zu machen, er hat eine wunderbare Allgemeinbildung, was sie da vermitteln. Es hat kein anderes Kind, was ich kenne, auch womit er befreundet ist, so eine Allgemeinbildung. Und sie haben eigentlich ein hervorragendes System, Kinder zu begleiten und zu unterrichten. Das können wir nur aus Erfahrung sehen. Wir würden ihnen da auch, mir hat es leid getan, dass wir unsere Tochter da nicht hingegeben haben. Also das kann sein. Ich glaube, dass es Schulen vielleicht in Süddeutschland gibt, die noch so arbeiten. Aber wie schon gesagt, ich wollte in diesen Eltern-Lehrer-Kreis, um überall Einblick zu haben und auch zu Hause gegenzusteuern. Aber das ist nicht mehr so. Auch die Pädagogik ist eine ganz andere. Die mussten sich anpassen. Das ist schon gruselig, was du da sagst, aber die Praxis sieht da auch sehr, sehr anders aus.
Ja, sicherlich gut. Das lesen wir ja an dieser Rückmeldung von eurer Erfahrung, dass man da genau hinschauen muss. Vermutlich gibt es da unterschiedliche Waldorfschulen, auch wie sie in Deutschland existieren. Also ich weiß von in Detmold hier, wo es eine gibt, wo ich einige Leute kenne, die da hingehe, Eltern kenne, die ihre Kinder hinschicken, Mitarbeiter kenne, die legen auf die Lehren von Rudolf Steiner noch relativ großen Wert. Das siehst du auch schon allein, wenn du reinkommst, hängt ein Bild von Rudolf Steiner an der Wand. Und das wird auch im Unterricht aufgegriffen. Es gibt dann auch diese Sache der Astralseelen. Es gibt auch die Sache mit den verschiedenen Stufen, dass man sagt, also die Kinder ab 7 bis 7 Jahre so erzogen, von 7 bis 14 so erzogen. Es gibt unter anderem dann im Sport Teile von Eurythmie als Teile der Anthroposophie. Das machen auch nicht alle Lehrer gleich intensiv. Das ist schon so. Da gibt es Unterschiede, weil es auch nicht genügend so überzeugt anthroposophische Lehrer gibt. Und dann nimmt man andere Lehrer mit hinein, die dafür offen sind. Aber das ist scheinbar dann wirklich von Schule zu Schule noch etwas unterschiedlich, wie stark das umgesetzt wird.
Richtig, das ist ganz unterschiedlich.
Ja.
Und auch wie sie die Eltern mit integrieren. Ja.
Wenn man auf den Schulhof schaut, die Kinder wird man nicht von Kindern anderer Schulen unterscheiden können, was jetzt Kleidung oder so betrifft. Die gucken auch auf Markenware, die arbeiten am Computer, die gucken auch alle Fernsehen zu Hause inzwischen. Das war ja auch mal völlig
ihre Handys mit in der Schule. Mit,
das ist ja.
Dann euer Weg, um das Kind einzuschicken.
Unser Beweggrund war, dass die Kinder in den anderen Schulen, die Tochter kam aus der Schule und meinte, sie ist ein gebrochener Mensch. Sie hat eigentlich nur gehört, was sie nicht kann. Dann gab es eine Problematik im Kindergarten, dass Lukas da stark gemobbt wurde und wir uns eigentlich klar war, er kann mit diesen Redelsführern, die gesagt haben, nicht neben Lukas sitzen, nicht neben mit Lukas spielen, kann er auf keinen Fall in die Schule kommen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und die Schule ist 15 Kilometer entfernt. Und er hatte da eine ganz wunderbare Begleitung. Die Lehrerin rief mich am zweiten Tag an und meinte, ihr Kind hat ja ein Trauma. Ich sage, ja. Und dann sind wir 3 Jahre im Gespräch gewesen. Sie hat mich immer angerufen, wie er sich entwickelt und so weiter. Und sie hat das wirklich geschafft. Er hat sich um 180 Grad gedreht. Er ist selbstbewusst geworden. Also das war ganz wichtig. Ich weiß das noch, dann habe ich ihn immer zum Bus gemacht, die anderen Kinder kamen ihm entgegen und er sagte, da war eine Esslerin, Mama, bin ich froh, dass ich mit denen nicht in die Schule muss. Wir haben also keine guten Erfahrungen mit den Staatsschulen gemacht. Überhaupt nicht. Es hat keiner geguckt. Es hat keiner irgendwie das Kind gefördert, friss Vogel oder stirb. Und wenn du in diesen in diesen Fächern Mathe, Deutsch und Sprachen nicht mitkommst, dann bist du halt nicht, hast du keine Talente. Mhm. Bist du eigentlich nichts wert.
Ja.
Wir unterstützen sich da wirklich sehr gegenseitig. Die Stärken und schwachen Kinder und so.
Mhm. Wahrscheinlich liegt es immer auch ein bisschen natürlich am Lehrer, auch an den Eltern. Wir haben zum Beispiel Nachbarn, die sind sehr esoterisch gesinnt, die schicken ihre Kinder zur Waldorfschule nach Detmold. Die betonen natürlich auch solche Sachen mit Kleidung. Nicht? Da gibt es dann auch Meditationen zu Hause und so. Aber das von denen geht nicht nur von der Schule, sondern auch von den Eltern aus. Die haben sich das bewusst so ausgewählt. Aber das hängt natürlich auch davon ab. Und da hast du dann auch die Kleidung mit typischen Farben, wie sie dann so in der Anthroposophie benutzt werden. Aber das ist jetzt nicht nur Schule, das ist bei ihnen dann eben auch Familie, ne, die das stützt.
Das sind heute ja auch zum Teil andere Beweggründe, weswegen Kinder zur Waldorfschule schicken. Das merkt man auch. Das sind längst nicht mehr alle Eltern, die da ein bisschen eingefärbt sind. Natürlich sind da ja sie auch noch, aber viele auch, die Schule kostet Geld, wird ja nicht staatlich gefördert. Das heißt, es kaum Ausländeranteil. Es ist ruhig da, da passiert nicht viel auf dem Schulhof und so, und das ist für viele Eltern natürlich auch ein Problem.
Klar. Mhm. Ja. Das ist bei den christlichen Schulen ja auch ähnlich. Auch zur christlichen Schule sind viele Anmeldungen von nichtchristlichen Eltern, die einfach, weil es Privatschule ist, dann denken, da sind die Kinder besser dran, werden intensiver betreut. Und das gilt sicherlich auch für Privatschulen nach bestimmten anderen Konzeptionen. Nicht nur die christliche, gibt es ja Montessori-Schulen, da gibt es eben die, oder Kindergärten und beides. Und dann gibt es eben auch diese Reformschulen oder eben auch die Waldorfschulen. Und da, klar, die haben einen gewissen Zulauf, allein schon deshalb, weil sie weniger Ausländeranteil haben, weniger sozial schlechtes Milieu, wo dann Probleme auftauchen und so, engagiertere Lehrer häufig und ja.
Sonst würden auch, glaube ich, die Klassen nicht mehr voll kriegen, so
Ja.
Das ist ja so nicht für die Unternehmen.
Gut, jetzt war da noch, wolltest du noch was sagen? Oder?
Ja, mich würde trotzdem mal was interessieren. Also, das ist ja schön, das hört sich ja gut an. Also, bei uns in Hamburg zum Beispiel weiß ich, dass die Klassenfrequenz 35 ist und nicht 18 bis 20 Schüler. Also, das finde ich schon ziemlich
hart. Wir haben, als unser Sohn in die Schule kam, hatten die auch 40 Schüler in der Klasse,
ja,
haben aber gesehen, dass das einfach so nicht mehr machbar ist. Und seitdem sind maximal 20 und haben die Klassen geteilt. Wir haben immer eine A- und eine B-Klasse.
Aber ich würde mal was anderes interessieren. Hier war am Schluss noch von einem Morgenspruch die Rede. Gibt es den bei euch?
Den gibt es in den kleinen Klassen.
Und den bei den großen nicht mehr?
Mhm.
Ah. Außerdem, was ist das für ein Morgenspruch?
Der Morgenspruch ist ein Zitat aus Rudolf Steiners Schriften. Und hier, wenn es nicht mehr gesprochen wird bei euch, kannst du ja nochmal drauf hören. Ist bei mir war das euer Sohn jetzt?
9. Klasse. Kommt jetzt in die 10. Und es geht ganz schnell, wie die Kinder so sind. Also, ich habe kein Kind gesehen, das das ernst nimmt. Jedenfalls in Lukas Klasse. Und sie machen sich über viele Dinge. Und das schlimmste Fach, was sie alle nicht mögen, ist dieses Ungefähr.
Ach, diese Eurythmie da, ne? Ja, ja. Das ist eine spezielle Sportart, die. Ja, ja, genau. Ja.
Das, was sie ganz stark machen, sie nehmen sich total auf den Arm und nee, das, also ich.
Ja, aber es wird ja dann gemacht, wenn du sagst, die nehmen sich auf den Arm. Also passiert es doch da.
Ja, eure Lies.
Das war nie.
Klar,
und also Sprüche werden auch gemacht. Ja, also
aber eure Lies hat ja auch gewisse Vorteile für die Koordination der Kinder, gewisse Beweglichkeit, ja.
Also, vielleicht lassen wir das erstmal dabei. Das gibt ja einen Eindruck und es ist gut, dass wir jetzt verschiedene Seiten gehört haben von dem, was man bei der Waldorfschule beachten kann. Waldorfschule gehört ja jetzt auch nicht direkt in den Kontext von Sekte und Sondergruppe, was ja eine Schule ist, sondern das, was dahinter steht, zumindest bei der Begründung, bei dem Grundkonzept, was ursprünglich mal da war, das war die Anthroposophie und einige der Elemente, die du genannt hast, die kommen ja aus der Anthroposophie. Also, und da sind sie nach wie vor natürlich vertreten und inwieweit sie jetzt in den einzelnen Waldorfschulen umgesetzt umgesetzt werden. Das wird jetzt, wie ihr es erlebt habt, weniger sein, bei den anderen etwas mehr sein. Dies, was dahinter steht, eben das ist die Religionsgemeinschaft, deren Sitz in Dornach bei Basel ist. Da ist auch der letzte Wohnsitz von Rudolf Steiner. Da gibt es ein Goetheanum, so nennt sich das. Da werden auch Leute in Anthroposophie ausgebildet. Das gilt ja als Wissenschaft aus ihrer Sicht. Und dazu gehört einerseits bestimmte Formen der Pädagogik, dazu gehört bestimmte Formen der Kunst. Es gibt also spezielle Farblehren von Rudolf Steiner, die er entwickelt hat. Es gibt also diese Seelenlehre. Es gibt auch eine Religionsgemeinschaft, die nennt sich verwirrenderweise Christengemeinschaft. Die kommt von den Anthroposophen, ist allerdings eben eine Mischung zwischen fernöstlichen Religionen und zwischen christlichem Glauben. Anthroposophen unterscheiden zwischen, zum Beispiel auch zwischen Jesus und Christus. Jesus ist der, der damals gelebt hat. Christus ist der Christusgeist. Und jeder kann diesen Christusgeist empfangen und sich selbst damit identifizieren. Also es sind da einige esoterische Gedanken, die da drin stecken. Aber das ist eben jetzt losgelöst, dass die Religionsgemeinschaft das ist jetzt nicht. Die Schule, die hängen auch organisatorisch nicht direkt zusammen. Die meisten Schulen sind selbstständige Träger. Es gibt dann auch einen medizinischen Bereich, auch medizinische Firmen, wie zum Beispiel Weleda, die nach Prinzip der Anthroposophie Medizin herstellen. Und da gibt es jetzt verschiedene Sachen des biodynamischen Landbaus, die da benutzt werden. Auch manchmal Mondzyklen und solche Sachen, die berücksichtigt werden. Manche Sachen sind auch da gar nicht schlecht. Manche Produkte, die sie anbieten, sind ganz gut. Das Konzept, was dahinter steht, ist ein esoterisch hinduistisch-buddhistisches. Aber nicht alles ist davon in gleicher Weise beeinflusst. Also diese Idee von Rudolf Steiner war eigentlich, eine ganze alternative Lebensweise zu entwickeln. Eben vom Sport, von der Architektur, von der Kunst, von der Literatur. Es gibt spezielle Aufführungen, gerade von Goethes Faust, die regelmäßig durchgeführt werden, mit der ganz besonderen Art und Weise der Interpretation. Wenn ihr mal nach Dornach kommt, das ist sehenswert, geht da mal hin, schaut das ganze Viertel rings um das Goetheanum an. Da sind dann zum Beispiel Häuser, die keine rechten Winkel haben. Nicht, weil dann auch die Fenster sind dann ganz komisch, also sieht seltsam erstmal aus. Also es sieht ganz speziell aus. Viele der Schulen auch. Ah, ja. Dann ist das nach demselben Prinzip gebaut. Und zwar, das hat dann auch spezielle spirituelle, also religiöse Gründe, warum sie das so machen. Aber da seht ihr dann ein ganzes Viertel, was so gebaut ist. Ne? So ein ganzes Stadtviertel und ein riesiges Gebäude, wo das eben so eine Art Theater, würden wir jetzt mal sagen, ist aber kein Theater, sondern so eine Lehranstalt. Und da kommen Leute aus ganz Europa hin, um die Ausbildung zu machen für Anthroposophie. Meistens sind das Leute, die etwas esoterisch ausgerichtet sind, häufig besser gebildete. Einfache Leute findest du ja ganz wenig. Wir haben oben ja auch ein paar Schriften von Rudolf Steiner stehen. Die werden bis heute nachgedruckt und gebraucht als Grundlage der Anthroposophie. Anthroposophie in Deutschland ist keine Massenbewegung, muss man sagen. Es ist eher etwas elitär. Es sind kleine, elitäre Gruppen, weshalb die wahrscheinlich auch nie genügend Schüler bekommen würden, um sie mit all den, um die alle zur Waldorfschule zu schicken. Davon gibt es viel zu wenig. Aber es gibt natürlich diese überzeugten Anthroposophen, aber das ist eher am Rande.
Nee, die kriegen auch keine Lehrer mehr. Die müssen ganz normale Anzeigen schalten. Und Spanischlehrer haben sie jetzt gesucht.
Ja.
Nein, geht ja gar nicht
mehr. Das meine ich nicht, dass das jetzt alles Anthroposophen sein müssen. Aber die werden trotzdem zu Kursen nach Dornach und so überall geschickt. Und zumindest darauf
Das haben sie gar kein Geld mehr für.
Ja, also da können wir irgendwann anders nochmal nachgehen. Wenn ihr mal eine Waldorfschule vor Ort habt und ihr überlegt euch, eure Kinder dahin zu schicken, informiert euch vorher, sprecht gut mit den Leuten, schaut mal im Internet nach, was ihr dazu findet. Dann werdet ihr sehen, ob diese Schule, mit der ihr zu tun habt, eben stark nach Anthroposophie geprägt ist oder nicht. Realität ist tatsächlich, dass Lehrerknappheit besteht und dass es relativ wenig Leute gibt, die anthroposophisch so richtig stark ausgerichtet sind. Und da ist ein Problem, das ist ja ein selbes Problem, mit dem auch christliche Schulen zu kämpfen haben, dass christliche Schulen, wo es ja viel mehr Christen gibt, auch da weniger Christen antreffen und deshalb alle möglichen anderen Lehrer nehmen, die nur so halbgläubig sind. Manchmal ist das tatsächlich ein echtes Problem.
Die auch verdienen ja auch deutlich weniger.
Ja, ja, auch das. Gut, aber vielleicht lassen wir das da. Jetzt sind wir eigentlich mit der Zeit um, die wir haben. Trotzdem möchte ich ein paar Minuten noch Zeit geben, falls jetzt noch Fragen zu unserem Kurs sind, wo ihr sagt, das interessiert mich, da möchte ich noch gern etwas genauer wissen oder da bin ich mit der und der Frage zu der und der Gruppe gekommen und das wurde noch nicht beantwortet. Ein paar Minuten will ich dafür noch geben.
Was heißt denn der Vater von Rudolf Steiner, steht ihr Vater Freigeist?
Mhm. Ja, Freigeist bedeutet einfach, dass er keiner Kirche zugehörte, dass er sich eigene Gedanken über religiöse Zusammenhänge gemacht hat. Das bedeutet, dass er.
Seine Eltern waren katholisch.
Ja. Und er selbst hatte von Kontakt mit der Theosophischen Gesellschaft von der Helena von Blavatsky aus dem 19. Jahrhundert. Die hatte die Idee gehabt, es gab einen Messias und das sollte der Krishnamurti sein. Und das waren Jungen, die holten sie von Indien her. Und später hatte sich aber auch mit ihr zerstritten und hat dann seine eigene Organisation gegründet und das ist eben die Anthroposophie gewesen. Genau, das ist das, was ich ja sage. Er sagt, er kann im Jenseits lesen und in der kosmischen Welt, die Akasha-Chronik und so, das hat er behauptet, ja. Ja, noch andere Fragen, die euch aufgetaucht sind mit sektierischen Gruppierungen oder wer sagt, das wollte ich jetzt doch gerne noch mal wissen.
Mich interessiert, wie geht man mit den Leuten um, wenn die jetzt plötzlich im Hauskreis erscheinen?
Die Anthroposophen?
Ja, solche, also verschiedene,
ja.
Verschiedene Gruppen, die wir nun jetzt
okay.
behandelt haben, die kommen jetzt hier ganz unschuldig in deinen Hauskreis und wollen damit in der Bibel lesen.
Ja, also erstmal würde ich, man kann das nicht allgemein sagen, weil es kommt darauf an, sehr von welcher Gruppe die sind. Bei manchen Gruppen würde ich von vornherein sagen, Schluss gibt es gar nicht. Bei anderen Gruppen würde ich sagen, nehmen Sie auf. Jetzt kommt es darauf an, sind Sie wirklich, wollen Sie etwas mit dir in der Bibel lesen? Wenn ja, dann würde ich sagen, jeder ist willkommen, der in der Bibel lesen will, kann das tun. Oder, und das musst du jetzt herausbekommen, ist es jemand, der will bloß Anhänger werben in deiner Gruppe? Dann musst du auch sagen, Schluss, geh woanders hin, will ich nicht. Also jemand, der echt suchend ist, würde ich sagen, ja. Und das merkst du auch sehr schnell, wie die Leute reagieren. Oder merkst du, die wollen jetzt mit anderen Kontakt knüpfen und die in ihre Gruppe abschleppen. Da würde ich dann sagen, nein. Aber generell sollten wir bei Menschen, nur weil sie zu irgendeiner Religionsgemeinschaft gehören, nicht von vornherein sie ausschließen oder denken, dass sie falsche Motive haben. Wir müssen auch damit rechnen, dass es auch da ehrlich suchende Menschen gibt, aber genau mal hinschauen. Und schon ein bisschen...
Und wie ist es, wenn man eine Weile dann zusammen war und hat bereits in der Bibel studiert und gelesen und gemacht und getan und die Leute wollen aber ihre Gruppierung nicht verlassen?
Ja.
Zum Beispiel...
Ja.
Oder
ja. Genau, hier kommt es ein bisschen drauf an. Ich würde den Leuten meistens einen relativ großen Freiraum lassen, weil ich weiß, dass manche Leute entsprechend ihrer Lebensgeschichte relativ lange brauchen, um sich davon zu lösen. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn man Leute drängt. Denn das ist ganz häufig kontraproduktiv. Die Leute manchmal auf deinen Druck reagieren und steigen aus, schaffen es aber nicht, weil dann plötzlich der gesellschaftliche Druck der Familie oder Umgebung kommt und dann gehen sie zurück und es fällt ihnen viel, viel schwerer dann nochmal auszusteigen. Weil man muss davon ausgehen, wenn du in irgendeiner Gruppe etwas engagierter bist, ne, weil du bist irgendwo in Bayern, in einer katholischen Kirche, dann bedeutet das ganz, ganz viel, da auszusteigen. Das ist nicht nur eine Sache, ist das richtig oder falsch, sondern du kannst Riesenstress mit deiner Familie bekommen, mit deinen Nachbarn bekommen. Es kann ja sein, es will niemand mehr mit dir zu tun haben. Und ehe Leute sich darauf einlassen, das müssen sie selbst wollen und müssen auch wissen, was auf sie zukommt. Kommen, deshalb würde ich sie nicht drängen. Da würde ich lieber sagen, dann bleibt darin, Gott muss es deutlich machen. Sie können ja auch gläubig werden und weiter Mitglied der Kirche sein. Sie sind dann natürlich irgendwo dazwischen. Viele sind das auch bewusst. Die sagen, naja, eigentlich vertrete ich ja gar nicht mehr, was die Kirche vertritt, aber kann oder will nicht austreten. Ich würde vielleicht dann, je nachdem, alle halbe Jahr mal ansprechen, wie sieht es aus und hast dir mal überlegt, aber dann die Leute lassen. Drängen würde ich sie nicht, weil meistens nach meiner Erfahrung wirkt das kontraproduktiv. Die Leute fühlen sich überfordert, manche nehmen dann eher Rückschritte im Glauben, einige machen dann den Schritt aufgrund des Drucks, bereuen es aber hinterher. Und da würde ich sagen, generell, man kann ja auch im Glauben wachsen. Ich war jetzt im Frühjahr in der Gemeinde in Tittmoning in Bayern, ganz katholische Umgebung. Und die Mehrzahl der Leute der Gemeinde haben mir erzählt, sie sind zum Glauben gekommen in der katholischen Kirche durch einen erweckten Priester, der da gewesen war. Der war natürlich trotzdem noch Priester katholischer, aber hat das Evangelium gepredigt. Und da waren sie jahrelang in der katholischen Kirche, charismatische Gemeindeerneuerung in der katholischen Kirche, haben sie aber nicht getraut rauszugehen. Es hat Jahre gedauert, bis sie gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Schließlich wurde der Priester auch versetzt, weil er eben zu fromm war und dann kam ein Nicht-Frommer dahin und dann haben sie sich gelöst. Heute sind sie ganz normal freikirchlich, gehen ganz normale Freikirche, aber hat einige Jahre gebraucht, die sie erst brauchten, um dann diesen Mut zu bekommen, wirklich ganz rauszugehen. Und während dieser ganzen Zeit hatten sie Kontakte mit anderen Christen, sind jetzt auch nicht charismatisch, das ist eine ganz normale, etablierte, ich glaube, es ist eine mennonitische Gemeinde, also total in Ordnung, aber es braucht eine Zeit. Es gibt natürlich manche Leute, die sind einfach, machen sich nie Gedanken. Deshalb das mal anzusprechen, ist nicht schlecht. Aber ich würde ihnen da relativ große Freiheit lassen. Und wenn jetzt einer anfängt zu werben, das geht natürlich nicht, wenn ich auch merke, der hat jetzt wahnsinnig viele Fragen, die von seiner Religionsherkunft kommen, dann würde ich sagen, treffen wir uns doch vielleicht mal alleine, damit nicht die anderen irritiert werden, dann klären wir diese Fragen, denn sonst kommen andere noch auf dumme Gedanken. Nicht? Also wenn der jetzt meinetwegen immer wieder fragt, ja, wie ist das denn mit dem Sabbat? Oder so, also komm, reden wir mal zusammen drüber und dann ist die Sache geklärt und wollen wir jetzt nicht in einer großen Gruppe immer wieder drüber sprechen, solche Sachen, so Lieblingsthemen, dass die nicht immer wieder durchkommen, das würde ich auch einschränken. Aber solange die Leute nicht anfangen zu werben für ihre Idee, solange ich den Eindruck habe, dass sie offen sind, würde ich sie nicht wegschicken. Aber ein Auge drauf haben.
Ich habe auch noch jemanden weggeschickt. Es war jemand, der sich dem Ibis Hasek angeschlossen hat und dann angefangen hat, in der Gruppe die anderen Vokabeln einzusetzen,
ja,
die Leute zu infiltrieren mit
Ernährung und so weiter. Und das ist ja genau, was ich auch sage. Dann fangen die an zu werben, das ist ihre Art zu werben, dann muss man sagen, nein, jetzt ist Schluss. Und bei Ivo Sasek, die werden tatsächlich darauf gedrillt, die sind, ja, im Normalfall, kann ich dir sagen, die sind gar nicht interessiert, sondern die meinen, dass sie dir überlegen sind und sie suchen jetzt nur noch, dass sie andere Leute mitziehen. Und da habe ich eher schlechte Erfahrungen mitgemacht mit den Leuten von Ivo Sasek, da würde ich genauso reagieren. Ja. Gut, noch. Nächstes Jahr muss ich mal, ja, nächstes mache ich auch Urlaubsbibelschule, stimmt.
Und was?
Weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt gerade erst in dieser Woche festgelegt, dass ich da eine mache und deshalb, ich weiß noch nicht, was ich mache. Habt ihr Wünsche?
Die erste oder zweite?
Muss ich mal nachschauen. Keine Ahnung.
Ich habe Mitternacht auf und melde mich an.
Ja, also, ich habe Urlaubsbibelschule, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was die erste oder zweite ist, vom 8. bis zum 14. Juni.
Die erste.
Das ist die erste. Ihr seid ja schon informiert. 8. bis 14., ja. Erste. Mhm. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Habt ihr Wünsche? Aha. Ja, ich meine, wir haben noch ein paar. Nicht? Wir könnten noch ein paar weitermachen. Aber nein, ich werde wahrscheinlich ein anderes Thema nehmen, damit auch ein bisschen Abwechslung drin ist. Ja. Ja. Also Sachen, die ich häufiger ja mache, sind zum Beispiel andere Religionen, ist Ethik. Ich mache natürlich auch biblische Auslegungen. Kirchengeschichte finde ich immer wieder eine spannende Sache. Apologetik, Verteidigung des Glaubens gegenüber Angriffen von außen.
Das ist,
ja. Ja.
Aber Kirchengeschichte ist auch spannend.
Ist es durchaus, ja, ja. Also auch wer da keinen Zugang zu hat, die meisten, die ich bisher erlebt habe, nach der Zeit haben sie richtig Freude dran bekommen, das kennenzulernen. Ja. Weil es ja, aber ich werde noch mal dann sehen. Gut.
Ja, aber die Frage der
ich habe vorne an der Rezeption so ein paar Bücher hingelegt über diese Alternativmedizin. Das ist allerdings jetzt keine die Sammlung, sondern ich habe eins über Homöopathie, über chinesische Medizin und so da hingelegt. Ich habe eins geschrieben, wo dann mehrere verschiedene drin sind, aber da habe ich keins mehr im Büro. Das ist, ja.
Aber vielleicht mal wieder Organtransplantation.
Ah, Ethik, ne? Ethik. Mhm, genau, Ethik, Medizin, Ethik und so. Ja.
Das ist ja heute dran.
Ja. Das ist jetzt ganz neu, gerade wegen den Krankenkassen, die ja fordern, dass jeder dazu Stellung beziehen muss und so, gerade diese Frage jetzt. Na gut, ich nehme das mal als Anregung auf. Das wäre jetzt auch eine interessante Frage, die man da reinnehmen könnte, ja. Ja, jetzt werde ich die nicht mehr beantworten. Werde ich jetzt nicht mehr beantworten heute. Ja, ich werde das heute nicht mehr beantworten, das wird sonst zu lang. Ich werde das nicht mehr beantworten heute, das wird zu lang. Ja, bitte. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Also, ich danke euch für diese Fragen jetzt noch, für eure Mitmachen, dass ihr dabei gewesen seid. Ich verabschiede mich heute schon von euch, was nicht daran liegt, dass ich nicht gerne euch morgen früh noch in die Augen schauen würde oder so. Das schon. Vielleicht werde ich morgen früh sogar kurz an der Bibelschule vorbeikommen, aber ich habe morgen früh eine Schulung in Espelkamp und da sollte ich dann schon halb zehn sein. Also von daher werde ich hier höchstens noch mal kurz vorbeifahren, aber nicht beim Frühstück sein und auch nicht mich verabschieden. Deshalb verabschiede ich mich jetzt von euch, werde nachher euch nochmal die Hand reichen, wenn ihr das wollt, nicht? Wenn nicht, dann nicht. Und so, ja. Aber sonst hat es mich gefreut, dass ihr hier gewesen seid und die meisten von euch habe ich ja schon vorher gekannt, ein paar habe ich kennengelernt, das war auch gut. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können, zumindest als Gedankenanregung, Zuordnung, was ist nun Sekte und was gibt es da für Große und was machen die so und wie kann man mit denen umgehen und all solche Sachen und dass euch das in eurem Alltag weiterhilft. hoffe ich sehr. Ich werde vielleicht noch kurz nach Ihnen angehen, dann muss ich mir noch mal Unterlagen für morgen anschauen. Und das, was ich aber gerne hier zum Abschluss noch mit euch machen würde, ist eine kleine Gebetsgemeinschaft. Würde mich freuen, wenn sich ein paar Leute daran beteiligen. Ich werde dann zum Abschluss beten. Ja, lasst uns beten.
Ganz kurz, Doktor, wir beten. Herzlichen Dank für deinen super Unterricht, für dein vieles Wissen, was du uns weitergegeben hast und mit einer Begeisterung, die du vermitteln kannst. Und du kannst es gut erklären und man versteht es tatsächlich. Vielen Dank.
Na, danke, das ist doch nett. Dankeschön. Lass uns beten.
Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gemeinschaft, die wir hier mit dir und untereinander haben durften, für all die vielen Dinge, die wir hören durften und neu erkennen konnten. Danke, dass wir vor allem wissen, dass du, Herr Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und niemand kommt zum Vater wie dich. Befähige uns, auch anderen Menschen, die irre geleitet sind, da vielleicht zu helfen und als Wegweiser zu dir zu dienen.
Amen. Amen.
Und Herr Jesus, hilf auch ganz besonders dem Michael jetzt in all dem, was er vorhat, in all dem, was er schreibt und vor allem auch gesundheitlich, hilf ihm immer wieder und segne.
Amen.
Herr Jesus, wir danken dir auch, dass wir Einblick haben durften, auch an Sondergruppen, aber ganz besonders auch, dass wir gestern auf diesen Besuch bei Jehovas Zeugen machen durften. Ich danke dir dafür, dass ich auch persönlich auf diese Weise Berührungsängste verloren habe. Danke dafür. Und bitte hilf doch diesen Menschen, dass auch sie ganz klar zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle, die diese Sekten, die wir jetzt besprochen haben, schenke, dass sie erkennen, dass es keinen anderen Weg gibt, außer deinen Sieg, auf den du auf Golgatha für uns alle vollbracht hast. Danke dafür, Herr. Danke für die schöne Zeit, die wir hier haben durften. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für die freundlichen gläubigen Lehrer hier. Wir danken dir auch für hier diese Gruppe und wir danken dir auch, dass du uns nicht irgendwo bei den Mormonen hast reinwurzeln lassen und uns aus anderen Dingen herausgezogen und Erkenntnisse geschenkt hast, was falsch ist, auch bei den anderen, die ich auch zum Teil, wo ich auch zum Teil aus Gesundheitsgründen hineingekommen war. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich zu den Gläubigen zählen darf, zu deinen Kindern. Und nun hilf uns auch bitte, dass wir da stabil bleiben, dass uns auch niemand von dir wegzieht und uns verführt. Herr, hilf, dass wir standhaft werden. Durch dich, durch deinen Geist und auch unsere Kinder und wo da was noch falsch ist, du möchtest auch da helfen, Erkenntnisse schenken und auch solche Lehrer, oder Michael, noch mehr von diesen Sorten und menschlichen und fähigen gläubigen Christen uns zur Seite stellen, auch und anderen. Danke dafür.
Amen.
Amen.
Dir Dank sagen für diese wertvollen Tage, die wir haben dürfen. Ja, ich möchte dir danken für die Arbeiter, die du mir die Ernte gestellt hast, Herr. Für diese wertvollen Lehrer, für mich einfach, der sich so wunderbar in deinem Wort auskennt und uns lehren kann, Herr. Wir danken dir, dass du selbst ihn durch deinen Heiligen Geist lehrst und dass wir so viel davon profitieren dürfen. Segne du ihn und seine ganze Familie und auch weiterhin seine Arbeit, damit noch recht viele Menschen auch profitieren dürfen und den Weg zu dir finden dürfen. Also wir danken dir, dass du nicht die ganze Welt ausräumst und wegschickst. Und das haben wir hier gelernt, dass wir nicht verurteilen sollen, sondern dass wir einfach den Menschen eben dich ausmachen dürfen. Dein Wort. Jesus Christus allein, aus Gnade allein und das Evangelium allein. wenn wir das tun, dann sind wir auf dem rechten Weg. Und du willst uns helfen bei dieser Arbeit. Wir danken dir dafür. Danke auch für diese Gemeinschaft, die wir hier haben wollen. Und danke einfach für diese Unterhaltung. Wir loben dich für alles. Beten dich.
Amen.
Stehen, dass wir uns nicht von den Ängsten und Sorgen vor irgendwelchen Stimmen, Bewegungen in der Regierung oder irgendwelchen Weltuntergängen anstecken lassen müssen, weil wir noch einmal in Erinnerung, weil du uns noch einmal in Erinnerung gerufen hast, dass du ja Herr über alles bist. Wir danken dir das.
Amen. Amen.
Danke, Jesus, für diese schönen Tage hier in Prag und für die schöne Grube. Wir danken dir für die komprimierte und wertvolle Unterweisung oder Einsortierung dieser Themen in der Apostelgeschichte und auch bei den Sondergruppen, die wir hier angetragen. Wir bitten dich von Heinz und von Michael, stärke und erhalte du denen die Gesundheit und bewahre auch den Michael und den Heinz, wenn sie viel auf der Straße unterwegs sind und auch diese Dinge weitertragen.
Amen. Herr Jesus, auch ich möchte mich dem anschließen, dir Danke sagen für die vergangenen Tage. Danke für viele Gespräche, die wir geführt haben, für das, worüber wir gemeinsam nachdenken konnten. Danke, dass auch alles geklappt hat, dass du uns hier vor Unfall bewahrt hast, dass du uns eine große Einigkeit gegeben hast. Danke auch für die Unterschiedlichkeit, in der wir zusammen gewesen sind, mit den unterschiedlichen Herkünften, Ideen, Erfahrungen, die ausgetauscht worden sind. Ich möchte dich bitten, dass das, was wir gehört haben, dass du uns das mitnehmen lässt und jeweils in unserem Alltag umsetzen lässt, mir hier in der Schule und in den Begegnungen der Menschen, mit denen ich habe und auch alle anderen an ihrem Ort, zu Hause oder in der Arbeit oder sonst wo, dass es nicht eine Sache ist, die auch nur im Kopf ist, sondern dass es auch Auswirkungen hat auf unser Leben, auf das, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auch selbst denken. Bewahre du uns vor Verführung, dass wir nicht selbst in die Gefahr geraten, irgendeiner sektierischen Gruppierung unser Vertrauen zu schenken oder gar selbst solche Lehren weiterzugeben. Hilft uns auch, dass wir anderen Menschen helfen können, die dort in Berührung gekommen sind mit seltsamen Gruppen, dass wir ihnen mit Ratschlägen oder auch einfach mit Hinweisen, Fragen, Gedankenanregungen weiterhelfen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst an der Stelle, wo wir sind, dass wir da auf dich hinweisen können, dass Menschen mehr über dich lernen, dein Wort kennenlernen, merken, wie du unser Leben veränderst, da hinein sprichst. Und danke, dass du es auch tun willst, dass das nicht nur unsere Bitte ist, sondern dass du es versprochen hast, dass da, wo wir uns nach dir ausstrecken, nach dir suchen, dass du unser Leben verändern willst, unser Denken verändern willst, uns gebrauchen willst, an dem Ort, an den du uns gestellt hast. Und darauf wollen wir vertrauen. Amen.
Amen.
Amen.